Radio Poquito, Radio Poquito, von Mensch zu Mensch.
Und einen wunderschönen guten Abend. Ja, 20.01 Uhr, Seom, Patrick Kamera. Danke für diesen tollen Einspieler. Das war Samurai aus dem Album, der Samurai-Album Zwischen den Welten. Ja, herzlich willkommen heute Abend hier am 4.2.2021. Und es geht heute in eine Reise rein, ein Reisebericht. Eine Frau, die Silvia Fischer, die wir gleich begrüßen. Fast ganz ohne Geld hat sie gelebt in Frankreich. Mir fällt immer dazu ein, eine Welt ohne Geld mit Michael Tellinger. Mal schauen, was da so heute alles wir hören dürfen. Ein Jahr hat Silvia Fischer fast ohne Geld gelebt in Frankreich. Von ihrem Leben voller Abenteuer hat sie in ihrem Vagabundenblog geschrieben und daraus nun ein Buch gemacht, das den Titel dass der Vagabundenblock vom Leben ohne Geld trägt. Das Jahr ohne Geld außerhalb des Systems hat ihr so gut gefallen, dass sie sich noch 8 weitere Jahre mit so wenig Geld wie möglich lebte. Das waren im Durchschnitt 150 Euro im Monat. Sie hatte 7 Jahre lang keine Krankenversicherung und gelernt, sich möglichst so zu verhalten, gesund zu bleiben. Und auch sonst hat sie gerne auf viele Dinge verzichtet, die in unserem Alltag in der westlichen Zivilisationsgesellschaft normal sind, wie Uhr, Handy, Fernseh, Wohnung, Arbeit, Einkommen, Versicherung. Und dabei war sie trotzdem oder vielleicht gerade deswegen glücklich. Heute in dieser Sendung erzählt sie uns, wie sie dahin kam, ohne Geld zu leben und wie das war, während sie so in dieser außergewöhnlichen Zeit war. Sie liest uns ein wenig aus ihrem Buch und beantwortet uns im Anschluss von euch eure Fragen. Silvia Fischer ist erreichbar unter silviafischer@gmx.com oder gibt ein im Internet www.vagabundenblog.wordpress.com oder www.anotherworld.site. Ja, und jetzt ist sie da bei uns und ich freue mich, dass sie da ist. Hallo, liebe Silvia, und schön, dass du bei uns bist für heute.
Ja, hallo allerseits. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Ich freue mich, dass ich die Sendung mit euch machen darf heute. Ich begrüße euch alle ganz herzlich. Ja, also ich habe 2 große Leidenschaften. Das eine ist das Reisen und das andere ist das Schreiben. Und ich habe die beiden Leidenschaften zusammengefasst. Und darüber möchte ich heute in der Sendung mit euch sprechen und euch einen kleinen Einblick geben. Genau. Ja, möchtest Silvia, du was sagen, Klaus?
Ja, vielleicht magst du noch mal ein paar Worte sagen. Ich meine, es geht ja nicht von heute auf morgen, dass man plötzlich ja so ein Erlebnis hat. War das so ein, erstmal die Frage, wer bist du? Warum bist du die, die du heute bist? Es hat sich ja auch so ein Weg für dich in deinem Leben entwickelt, dass sich das Frankreich bei dir so kristallisiert hat, vermute ich. Wer bist du? Was tust du? Was machst du? Warum bist du die, die du heute bist?
Ja, also ich bin eigentlich Bibliothekarin, zumindest mal gewesen. Und das wollte ich euch auch erzählen. Also ich habe mal viel Geld verdient und an einem renommierten Institut in Brasilien gearbeitet, als Bibliothekarin auch. Und da habe ich immer die Straßenkinder gesehen. Und das hat mich irgendwie fasziniert, wie die gelebt haben. Also ich konnte mir das irgendwie nicht vorstellen. Genau. Und ich wollte jetzt gerne so ein bisschen von der Geschichte erzählen, wie kam ich dahin, plötzlich ohne Geld leben zu wollen und es dann auch zu tun. Also ich habe dann, irgendwann wurde ich krank und hatte Burnout und konnte nicht mehr arbeiten. Ich konnte einfach nicht mehr aufstehen, ich konnte einfach nicht mehr hingehen. ich bin dann irgendwie auch versetzt worden und sollte plötzlich morgens früh um 8 anfangen und vorher habe ich um 12 Uhr angefangen. Also es ging auf jeden Fall, ich habe das alles nicht gepackt. Und genau, und dann habe ich einfach weniger Geld bekommen. Und nach dem Krankengeld habe ich dann Arbeitslosengeld bekommen, auch wieder weniger, immer weniger. Und irgendwann habe ich dann eine Rente bekommen, auch wieder weniger. Und also so eigentlich fast immer die Hälfte. Und plötzlich hatte ich schon gar nicht mehr genug, um meine Miete eigentlich zu bezahlen. Aber diesen Traum, ohne Geld zu leben. Und das war in München. Da hatte ich noch eine ganz teure Wohnung, also ein Zimmer-Apartment, weiß ja jeder, dass Wohnungen in München sehr teuer sind. Genau. Und dann bin ich erstmal umgezogen in eine Gemeinschaft, eine Lebensgemeinschaft und von da in eine billige Wohnung im Schwarzwald, die ich mir dann leisten konnte. Genau. Und da habe ich dann, also dieser Traum, ohne Geld zu leben, den hatte ich schon eben in München. Und im Schwarzwald habe ich dann Heide-Marie Schwärmers Buch gelesen, das Sterntaler-Experiment, und habe sie auch selber mal erlebt, als sie im Rahmen des Tauschrings in Freiburg war. Also live erlebt und man konnte ihr auch Fragen stellen und alles. Und es hat mich sehr inspiriert. Und dann, ja, dann kam ich irgendwie nach Würzburg und lernte einen Bekannten, einen Freund, der mir erzählte, dass er selbst ohne Geld gelebt hat und durch Deutschland gelaufen ist. Und der war beeinflusst von dem Michael Holzach, der dann auch ein Buch geschrieben hat, Ohne Geld durch Deutschland. Und dieser Typ, sage ich jetzt mal, der hat mir erzählt, dass in Frankreich man im Süden überwintern kann, wenn man keine Wohnung hat. Also der sagte, ja, die Franzosen, ja, die können das, die gehen einfach nach Südfrankreich und da kann man überwintern. Und das fand ich schon sehr interessant. Also ich selbst bin auch frankophil, muss ich sagen. Ich hatte schon Französisch-Leistungskurs, also ich kannte die Sprache so ein bisschen. Genau, und ja, dann war noch was ein wichtiger Punkt, eine wichtige, wie soll ich sagen, Inspiration, ohne Geld zu leben. Und zwar, irgendwann habe ich die Apokalypse gelesen in der Bibel, also im Neuen Testament, und da stand irgendwas so, ja, in der Endzeit, da werden alle Menschen die Zahl des Tieres implantiert bekommen, entweder auf Stirn oder auf der Hand und was dann alles passiert und so weiter. Und da habe ich gedacht, na ja, wenn man das nicht will, wie wird das dann sein? Wie wird das dann sein, wenn man nichts mehr kaufen und verkaufen kann ohne diese Zahl, dreimal die sechs? Und das wollte ich einfach wissen. Das war ich wollte es einfach ausprobieren. Ja, genau. Also das ist jetzt erstmal die Geschichte.
Super, und aufgrund der Geschichte bist du irgendwann mal hergegangen und hast gesagt, ich möchte mir doch mal ein Buch anschauen. Wie lange hat das Buch gebraucht überhaupt, dass es so fertig geworden ist?
Ja, also es war dann so, ich bin dann, also mein Leben hat mich dann nach Frankreich geführt, sage ich jetzt mal so. Ich hatte meine Wohnung dann aufgegeben, die billige Wohnung, die ich habe, weil ich merkte, ach, ich benutze die ja gar nicht. Ich sage aber jetzt, das war ein Fehler. Ich sage auch keinem, macht's nach. Also ohne Wohnung zu leben ist nicht so super, super prickelnd. Ich sage nur, wenn es passiert, das Leben geht weiter. Genau. Und dann habe ich eben angefangen, ohne Geld zu leben. Und dann nach einem halben Jahr, als ich so gelebt habe, gemerkt, ach Mensch, das ist doch bestimmt interessant, auch für andere Leute von meinem Leben zu erfahren. Das ist doch alles so spannend, was hier passiert und wie ich lebe. Das ist so anders, wie andere Leute leben. Und ich möchte es gerne weitergeben. Und geschrieben habe ich schon immer. Ich habe schon angefangen, mit 12 Jahren Tagebuch zu schreiben und habe auch nie aufgehört. Und dann hat mir jemand erzählt von der Bibliothek. Das war alles in Aix-en-Provence von der Bibliothek, wo man im Stehen Computer benutzen kann, auch ohne eingeschrieben zu sein. Und dann bin ich dahin, habe erst alles aufgeschrieben mit Hand in meine Schreibblöcke und Ringbücher und so. Und dann bin ich in die Bibliothek gegangen, habe mich dahingestellt und habe das abgetippt und habe angefangen, einen Blog zu machen. Und den habe ich Vagabundenblog genannt. Und habe dann auch gleich den Silvia Fischer, das ist ja ein Künstlername, der fiel mir irgendwie ein und genau. Und dann fing ich an zu schreiben und habe dann einfach mein Leben beschrieben, was passiert ist. Und oh ja, und ich hatte nicht viele Leser, das waren so 12, das war noch auf MySpace. Aber die Leute, die mich gelesen haben, denen hat es gut gefallen. Also die haben mich sehr motiviert, weiterzumachen. und es hat mir Spaß gemacht. Genau, und dann habe ich den Blog gemacht und den habe ich einfach mehrere Jahre gemacht, also dann später nicht mehr sehr intensiv. Ich hatte dann auch einen Freund irgendwann und merkte, ach, jetzt ist mein Leben nicht mehr so öffentlich wie vorher. Jetzt kann ich gar nicht mehr oder will nicht mehr alles schreiben. Das ist jetzt eher privat. Aber ich habe ihn so weitergeführt und irgendwann habe ich mich hingesetzt und von der Zeit, wo ich ohne Geld gelebt habe, das runterzuholen vom Blog und habe dann eine PDF-Datei draus gemacht. Und letztes Jahr habe ich aus der PDF-Datei die alles nochmal überarbeitet und habe dann angefangen, mal also das vorzubereiten, um ein Taschenbuch draus zu machen und ein E-Book. Das war dann nochmal ziemlich viel Arbeit. aber ja, ich bin ganz glücklich, dass ich jetzt ein Buch in den Händen halten kann, weil das war nämlich auch so ein Traum von mir, den ich immer hatte in meinem Leben. Ich wollte mal ein Buch, was ich geschrieben habe, in den Händen halten.
Ja, das ist dir ja super toll gelungen. Und jetzt fragen wir auch mal direkt, ne, das Buch kann man sicherlich auch beziehen über deinen Blog, vermute ich. Kann das sein?
Nee, im Moment ist es noch so, dass es das nur bei Amazon gibt, das Buch, also das Taschenbuch. Leider, es tut mir wirklich leid. Also ihr könnt mir gerne eine bessere Möglichkeit geben. Ich habe es jetzt bei Amazon. Warum? Weil es da sehr, ich kann es da sehr günstig eben anbieten. Bei anderen Anbietern würde es halt teurer werden. Aber das E-Book, das gibt es. Zwar auch bei Amazon, aber auch bei der Tolino Allianz. Also das kann man in den großen Online-Buchhandlungen wie Thalia, Hugendubel, Eco Bookstore oder auch andere dann bestellen.
Wunderbar. Jetzt habe ich natürlich Frage. Erstmal hast du vorhin am Anfang gesagt, es ist nicht gut, wenn man so eine Art keinen Wohnsitz hat. Es gibt viele Menschen, die sind ja so Wanderer und haben auch keinen Wohnsitz. Dann interessiert mich natürlich, was war für dich die schwierigste Herausforderung oder für dich ein schönstes Erlebnis auf deiner Reise als Freigeist, sage ich jetzt mal.
Ja, also schöne Erlebnisse habe ich ohne Ende. Und ich werde euch nachher eines davon vorlesen, weil ich möchte es ja gerne teilen. Also ein Erlebnis kommt dann in meiner Lesung auch tatsächlich vor. Was ich am meisten geschätzt habe, insgesamt, deshalb habe ich auch so lange gebraucht, um mein Leben wieder zu ändern, war dieses Gefühl der Freiheit. Also für mich war in dieser ganzen Zeit die Freiheit also das allerhöchste Gut und das war das, wofür ich gegangen bin. Das war einfach die Freiheit. Und was auch sehr stark war von den Gefühlen her, war das Glücksgefühl, weil ja alles umsonst zu mir kam und es war dann eben wie jeden Tag Weihnachten, 365 Tage im Jahr kam einfach alles umsonst zu mir. Und es war so eine große Freude. Ja, und das Glücksgefühl, wenn ich getrennt bin, ich stand auf der Straße, ich wusste nicht, was passiert. Und es nimmt mich einer mit und er lädt mich dann auch noch ein zum Übernachten oder auch sonst die Leute, die mich alle eingeladen haben, viele, viele Jahre zum Übernachten. Das war einfach immer so eine Freude. Und dann der Austausch und die Begegnung mit diesen Menschen. Also ich habe das Leben sehr, sehr geliebt, diese ganze Lebensart. Und deshalb möchte ich auch das gerne weitergeben, dass das andere einfach auch kennenlernen, dass man auch ganz anders leben kann und glücklich sein damit.
Ja, was waren da so, waren da auch so crazy Sachen dabei? Ich meine, ich bin ja auch mal früher getrampt, auch bis nach Frankreich und dann habe ich gemerkt, da geht gar nichts. Wie alt war ich da? Jugendlich, 16, 17. Dann haben wir den Daumen rausgestreckt. Mein Freund Erhard hieß der. Und ich und ja, bis nach Lörrach sind wir gekommen und dann standen wir im Lörrach da an der Straße. 100.000 Autos fahren vorbei und keiner nimmt uns mit. Ja, wir waren da ziemlich enttäuscht. Gab es sowas auch in deiner Erzählungen?
Also das kenne ich auch, die Situation genau an dieser Stelle. Das kenne ich auch. Also im Elsass ist es ganz schwer zu trampen, wird man kaum mitgenommen. Ist mir in Mulhouse auch passiert, dass ich den ganzen Tag stand. Es hat mich niemand mitgenommen. Und ich habe dann sogar den Zug genommen, einmal bis Belfort, um aus dem Elsass wieder draußen zu sein. Ja, das kenne ich auch. In Zürich habe ich auch schon mal, ich glaube, 4 Stunden gestanden, um mitgenommen zu werden. Und ich habe gehört von einem, der stand 12 Stunden in Zürich, also in dieser reichen Stadt. Je reicher die Leute, desto weniger nehmen sie einen mit. In Mulhouse ist es so, dass es gefährlich ist. Und ich glaube, die Elsässer, ja, die haben, ich glaube, die haben einfach Angst, Leute mitzunehmen oder so.
Ja, das sind so Erfahrungen. Und dann haben wir ein bisschen aufgegeben, haben Zelt gehabt und wir sind dann wieder weiter über Deutschland irgendwo drüber getrampt. In Deutschland war das damals ganz gut, das Trampen, da hat man nicht die großen Probleme gehabt. Ja, gehen wir mal ruhig weiter. Gab es denn auch was bei dir, was überhaupt wirklich ja, an der Grenze des, ne, Schönen, kann man ja nicht sagen, ne, ziemlich grenzgängig gewesen ist, weil man sagt ja, durch dick und dünn gehen, kann ja auch sein, dass so eine Reise ohne Geld auch mal mit Negativem vielleicht behaftet sein kann.
Also es gab Situationen, wo ich aus dem Auto ausgestiegen bin, wo ich gesagt habe, sie halten jetzt sofort hier an, lassen mich aussteigen. Oder also ich musste, also ich bin auch mal aus dem LKW, da wollte mir auch irgendwie einer so an die Wäsche, habe ich gemerkt, und habe dann meinen Rucksack gepackt und bin dann einfach gegangen. Also mir ist in der Tat jetzt nichts ganz Schlimmes passiert oder so. Ich muss dazu sagen, ich habe auch einen Selbstverteidigungskurs gemacht, den ich jeder Frau nur empfehlen kann, wenn du, das kommt aus Kanada für Mädchen und Frauen. Und das hat mein Leben verändert, um dahingehend, dass man einfach geschult wird, sich zu wehren und nicht einfach zu einem hilflosen Opfer zu werden. Und ich glaube, das war ganz wichtig, dass ich auch in so ein bisschen brenzlichen Situationen, oder mein Buch fängt in der Tat mit so einer Situation an, wo mir jemand wohin fasst, was ich überhaupt nicht lustig fand. Und es war vor allen Dingen in den Sommerferien, also Juli, August, da bin ich dann auch schon weniger getrampt, weil ich merke, den Männern ist langweilig und da kommen sie auf dumme Gedanken. Also das war sonst nicht so schlimm, aber im Sommer, da musste man, in den Sommerferien musste man wirklich aufpassen.
Ja, das kann man gut verstehen, Silvia. Ich habe immer schon oft gesagt, Menschen sind ja im, sag ich mal, im Pauschalen gesehen die Mehrheit. Die buchen oft einen Flug und ein Hotel. Ich habe immer gesagt, will ich nicht. Ich habe immer meinen Rucksack genommen, den Flug gebucht und bin dann selbst raus auf die Tour gegangen. Diese Erfahrung nimmt einen keiner. Und ich glaube, du hast heute eine Erfahrung, die du uns sagst. Meine zweite Frage sofort nochmal hinterhergestellt. Würdest du, bevor du heute tiefer einsteigst in deine Geschehnisse, würdest du das nochmal ein zweites Mal auch tun?
Also ich merke immer wieder, ich möchte keinen Tag davon missen, von meinem Leben. Und ich bin dankbar mir selber gegenüber, dass ich es gelebt habe. Ich würde es auch noch mal so machen, auf jeden Fall. Aber heutzutage könnte ich es nicht mehr so machen, weil, also ich sage das, wie alles hat ja seine Schattenseite. Und diese Art von Leben hat halt auch eine Schattenseite. Und zwar ist es, also ganz ohne Geld, das laugt aus. Also ich musste dann nach diesem Jahr auch aufhören, und mit so wenig Geld wie möglich leben, weil ich war, dann auch sehr ja, genau. Und es laugt schon auch aus. Also weil man ist eben sehr viel mit den Elementen, also mit der Kälte und Hitze und Wind und Regen konfrontiert halt viel mehr wie normal, wenn man eine Wohnung hat, ne? Also ich würde es nochmal machen, wenn ich damals vor der Entscheidung stehen würde. Aber heute kann ich es de facto nicht mehr tun, weil ich nicht mehr so, wie soll ich sagen, weil ich einfach älter bin.
Alles gut. Ja, meine Herausforderung, sage ich immer noch, wenn die C-Krise mal vorbei ist, wieder in den Flieger zu steigen, Rucksack mitnehmen und eigenständig planen. Dafür bin ich gar nicht zu alt. Solange meine Beine mich tragen, ist das natürlich eine andere Art von Urlaub. Man hat dann auch ein bisschen Budget dann zur Verfügung, was ja bei dir ja nicht der Fall war. Ganz klar. Ja, Silvia, steigen wir doch mal ein. Erzähl uns doch einfach mal so ein paar Inhalte. Bin ganz neugierig. Vielleicht noch ein Satz, liebe Hörer. Der Außenchat ist geöffnet. Ihr könnt dort einsteigen. Und wenn ihr Fragen zum heutigen Abend habt, zu Silvia Fischer, dann bitte schreibt es und wir leiten das direkt weiter. Einfach auf OKTalk oben auf Mitreden gehen, Radio Mitreden, das ist der Chat. Da könnt ihr direkt einsteigen und oben ist auch der Live-Player. Also ihr verliert nichts, ihr seid dann direkt wieder mit uns verbunden. Beste ist, wenn ihr auf OKTalk seid, rechte Maustaste im neuen Link öffnen, im neuen Tab und dann seid ihr schon genau richtig. Ja, dann würde ich sagen, Silvia, starte mal.
Also dann lese ich euch mal vor aus meinem Buch Der Vagabundenblock vom Leben ohne Geld. Und zwar habe ich mir überlegt, gestern Abend, ja Mensch, was lese ich euch denn vor? Und bin das Buch nochmal durchgegangen und dann gefiel mir am besten das, was damals auch um dieselbe Zeit wie jetzt passiert ist. Und zwar ist der Eintrag vom 3. Februar 2010. Und es war witzigerweise auch ein Mittwoch. Und der 4. war auch ein Donnerstag. Und das Kapitel heißt Der schönste Tag eines Lebens. Aktuelle Stimmung freudig. Als ich am Freitag früh ins Vagabundencafé kam, begrüßte mich Mustafa mit: Du kannst dich für die Pferde einschreiben. Für die Pferde? Ich ging ins Café und las auf einem Aushang vom Pferdetag. Das war vom selbigen Tag ab an jedem Freitag. Am Morgen wurde gearbeitet und am Mittag geritten. Wenn noch ein Platz frei ist, würde ich gerne mitkommen, informierte ich die Ehrenamtliche. Es ist noch ein Platz frei. Du kannst mitkommen. Wir fahren gleich. Du kennst die Bedingungen? Ich habe den Aushang gelesen. Okay. Wir fuhren zu siebt los. Fünf von uns und zwei Verantwortliche mit ihren Autos. Giselle fuhr zu meiner Freude auch mit. Giselle war eine Schwarze mit Kleidergröße 46, die einmal mit mir im Zimmer in der Herberge übernachtet hatte. Sie kam aus der Metropole und war sehr lustig. Ich habe noch nie auf einem Pferd gesessen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich mir das gewünscht habe. Ein lange gehegter Traum geht heute in Erfüllung. Wir bekamen Klamotten aus der Kleiderkammer zum Anziehen, mit denen wir uns schmutzig machen konnten. Außerdem fuhr noch einer mit, der mal bei mir im Squat gewohnt hatte, also ein Squat ist ein besetztes Haus, aber mich nicht mehr grüßte, und ein Araber. Dieser rief, als wir auf der Wiese ankamen: Ach, ist es schön, auf dem Land zu sein. Wir sollten die Sprungbalken anmalen, 5 Stück pro Person. Keine zu harte Arbeit. Trotzdem war der Hausbesetzer auf einmal verschwunden. Er hat schlecht mit mir geredet und dann ist er gegangen, klärte mich Giselle auf. Der Araber indes war unzufrieden. Normal steige ich so aufs Pferd, ohne vorher zu arbeiten. Er fing schon an zu malen, da hatte ich noch nicht einmal die Hälfte meiner Balken geschliffen. Nach dem Mittagessen, einem Picknick mit Brot, Käse und Chips, ging es auf die Pferde. Jeder bekam Sattel und Zaumzeug eines Pferdes in die Hand gedrückt. Dann gingen wir die Pferde holen. Als die Pferdenwirtin auf das Pferd zeigte, das der Araber reiten sollte, rief er entrüstet: Ach nein, das Pferd ist undick. Auf das Pferd steige ich nicht auf. Nein, das Pferd gefällt mir nicht. Alle um ihn herum versuchten ihn zu beruhigen, was ihnen auch gelang. Zu mir meinte er hingegen: Was hast du für ein schönes Pferd? Du hast Glück gehabt. Giselle war sehr ängstlich und wurde die ganze Zeit geführt. Ich sollte im Slalom um Hindernisse reiten und an einer Stelle stehen bleiben, um das Führen zu erlernen. Die anderen beiden trabten und galoppierten um uns herum. Es war herrlich. Bloß der Araber war nicht zufrieden. Er wollte mehr. Durchs Gelände reiten, was wir dann auch taten. Doch für ihn zu langsam. Als die Stunde vorbei war, war es ihm zu kurz. Kam es ihm vor wie 10 Minuten. Giselle hingegen strahlte wie ein Honigkuchenpferd. Michelle, ich versichere dir, das war der schönste Tag meines Lebens.
Wunderschön, wunderschön. Wie hast du dort deine Finanzen durch diese Pferdepflege mit aufgebaut, mal meine Frage? Hast du da so eine Art kleine Geldquelle bekommen?
Nee, das war so. Also ich nenne das ja immer Vagabunden-Café. Ne? Ich habe immer versucht, diese Sachen so ein bisschen anders zu umschreiben, den anderen Namen zu geben. Also hier heißt es in manchen Orten Wärmestube oder so. Also so Einrichtungen, wo man hingehen kann, wenn man keine Wohnung hat und wo man wo man duschen kann, Wäsche waschen und wo man was essen kann, auch frühstücken, Kaffee kriegen und so. Das war dort ein Verein und die haben das eben angeboten für uns Menschen ohne Zuhause. Also ich nenne die Menschen ohne Zuhause. Das finde ich klingt viel schöner, als zu sagen Obdachlose oder so. Und die haben das für uns damals angeboten, Pferden, also wir sind da zusammen hingefahren von diesem Verein aus, ne, wo man normalerweise gefrühstückt hat und so. Da sind wir hin, die haben das organisiert für uns und es war einfach eine ganz tolle Sache. Und wir haben dann am Morgen eben, wie gesagt, was getan, also mitgeholfen, mitgearbeitet und dafür durften wir dann eine Stunde reiten. Aber ich bin da nur einmal mit gewesen.
Wie war denn das Gefühl, du hast vorher nicht geritten, das war ja ein Traum. Hat das gut funktioniert, wurdest du noch ein bisschen eingewiesen oder hattest du Grundkenntnisse schon?
Also ich war vielleicht vorher 3-mal habe ich vielleicht auf dem Pferd gesessen und es hat mich auch total gewundert, dass sie da mich schon hat alleine irgendwie laufen lassen. Also das konnte ich gar nicht fassen. Es war ja für mich total lustig und ich habe normal überhaupt keine Beziehung zu Pferden. Also das viele Mädchen haben das ja, wenn sie jung sind oder auch Frauen noch. Das war bei mir gar nicht der Fall.
Ich habe mal hier unsere Hörer raufgeholt, die hier auf dem Surfer sind. Das ist der Gunther, Frank Karas und auch die Waldfee. Und vielleicht ist da schon jemand da und findet es spannend, was du sagst. Gunther, hast du ein paar Worte? Frank Karas, Waldfee, herzlich willkommen. Guten Abend. Flackert mal mit dem Mikrofon, wenn ihr am Gerät seid und vielleicht uns was mitteilen wollt. Na, da kommt im Moment nichts. Aber vielleicht kommt nachher später was. Ja, ich finde das sehr, sehr spannend. Ich kenne jemand, der Marc Wahle, der bei uns auch war. Und er hat ja auch seine Reise durch Europa gemacht ohne Geld und hat auch dementsprechend so seine Geschichten hier schon mal präsentiert. Ja, ich selber hatte immer ein bisschen Taschengeld dabei, wie gesagt, und hatte nicht diese Herausforderung, was ich ja auch so schlimm finde. Das habe ich auch beim Trampen gemerkt, unten in Mühlhausen, da haben wir, da ging es an zu regnen Und wir haben einen Platz im Wald gefunden, wo wir einfach das Zelt aufgestellt haben, aber nicht aufgepasst, in einer Kuhle. Und wenn es regnet, naja, ne, da weiß man, was dann passiert. Das Zelt war plötzlich unter Wasser. Aber Freude war trotzdem dabei. Ja, gehen wir weiter. Ich finde das sehr, sehr, sehr spannend. Eine Geschichte an einem 3.2., sagtest du, von gestern, eine Erfahrung. Ja, wir gehen mal einfach mal weiter. Hm?
Ja, also ich lese euch gerne weiter vor. So lange, bis ihr sagt, ihr wollt nicht mehr. Ich mache Spaß. Nee, aber ich lese euch jetzt mal vom nächsten Kapitel. Also das war dann der 5. Februar 2010. Die Kunst des Nichtstuns. Aktuelle Stimmung locker. Eines Abends wollte ich Brot holen und traf den Gitarrelehrer vor der Bäckerei. Ich habe geguckt, das Warten lohnt sich. Es sind noch allerhand Sachen übrig, empfing er mich. Das habe ich noch nicht gemacht, vorher geschaut, was noch im Laden ist. Doch, dann weiß man, ob es sich lohnt zu warten. Beim anderen Bäcker, wo wir uns schon oft getroffen haben, gibt es nichts mehr. Ich weiß nicht warum. Es gab mal einen Streit mit jemandem wegen des weggeworfenen Brots, vielleicht deshalb. So komme ich hierher. Ich kaufe nichts, außer Öl und Eiern. Am Samstag mache ich den Markt, unter der Woche ab und zu den Obst- und Gemüseladen und die Bäckereien. Es langt. Wir leben zu zweit. Und du? Ich bin alleine. Ich brauche nicht viel. Was ist eigentlich mit Pierre? Wieso? Ich weiß nicht, was mit ihm ist. Er grüßt mich schon seit Monaten nicht mehr. Ach so. Das ist normal bei ihm. Ich dachte, ich hätte etwas falsch gemacht. Nein, mit mir redet er schon seit 9 Monaten nicht mehr. Und ich bin nicht die Einzige. Na, dann bin ich ja beruhigt. Ich sah einen behinderten Araber mit steifem Arm und Bein, den ich kannte, und setzte mich neben ihm auf die Bank. Du kannst sehen, mich respektieren alle, weil ich mich selbst respektiere und weil ich die anderen respektiere, erzählte er. Am Morgen suchte ich ein neues Versteck für meinen Rucksack, fand aber keins. Also musste das verschiedene Tage in einem Gebüsch zwischen Wohnanlage und Schnellstraße herhalten. Da war es relativ sicher. In der Nähe traf ich jemanden, den ich flüchtig kannte, Philipp. Ich komme vom Betteln, aber ich mag das Betteln nicht. Es gefällt mir nicht zu betteln, sagte er. Dann tu es nicht, wenn es dir nicht gefällt. Magst du eine Mandarine? Ich hatte eine Tüte mit Obst gefunden. Nein, eine Birne. Ich habe nur einen Apfel. Dann einen Apfel. Wie er mit seinen wenigen Zähnen den Apfel essen konnte, war mir ein Rätsel. Der Saft tropfte ihm permanent auf seine ohnehin schon schmutzige Jacke. Im Anschluss aß er dann doch noch eine Mandarine. Weißt du, wie viel Uhr es ist? Nee, meine Uhr geht nicht. Ich gehe zurück nach Wolkenkuckucksheim. Du kannst mich besuchen nach 14 Uhr. Ich begleitete Philipp noch nach Wolkenkuckucksheim, da mein Rucksack ganz in der Nähe war, auch um eine Jacke zu holen. Es war mir kalt. Mit Sack und Pack lief ich zum Treffpunkt und wartete auf die Vagabundenversorger. Sie kamen gleich wieder in die Herberge, weil einige ihrer Schößlinge in hoffnungslos besoffenem Zustand waren und ihnen ins Auto geholfen werden musste. Warten Sie, wir kommen gleich wieder. Sie kamen wirklich gleich wieder und hießen mich und einen Tunesier, der unentwegt sprach, einsteigen, diesmal ohne zu fragen, ob wir den Vagabunden-Notruf angerufen haben. Ein Platz für Sie im Wohnheim, ist das okay für Sie? Ist okay. Ich freute mich, denn dort stand man nicht schon morgens um 8 auf der Straße wie in der Herberge und man konnte frühstücken. Noch dazu konnte mich die Aussicht, mit der Stinkigen in einem Zimmer zu schlafen, wahrlich nicht locken. Ihr könnt bis Montag bleiben. Normal nur eine Nacht, weil ihr mit dem Versorgungsdienst gekommen seid. Aber wegen des Wochenendes 2. Und Michelle, bleibst du 2 Nächte? Fragte mich der Maghrebianer bei der Aufnahme. Bei dir weiß man ja nie. Ich bleibe 2 Nächte, Inshallah. Weißt du, was Inshallah wörtlich übersetzt heißt? So Gott will. Genau. Ich zeige dir, wo dein Zimmer ist. Meine Zimmernachbarin stand in der Tür. Ich schlängelte mich an ihrem vollgestellten Tisch vorbei ins Zimmer. Auf ihrem Bett lag eine Decke mit Tigermuster. Ein Stofftiger passte darauf auf. Nach der Begrüßung machte ich mich daran, mein Bett zu machen. Dabei stellte ich fest, dass meine Decke voll war mit Dreck aus dem Gebüsch. Ich öffnete das Fenster, um sie auszuschütteln. »Ich bin sehr sauber und total empfindlich. Mit Dreck kann ich nicht schlafen«, gab sie mir zu verstehen und machte den Dreck auf meinem Bett weg. Bei meinem Blick in den Doppelschrank meinte sie, »Der Schrank ist von mir komplett belegt. Ich habe viele Sachen. Ich bin schon lange hier. Du kannst den Spind daneben benutzen.« Als ich von der Toilette zurückkam, tönte sie. »Dein Rucksack, der stört mich da unter dem Fenster. Kannst du die Sachen nicht in die Schränke einräumen?« Mir platzte der Kragen. »Langsam, langsam. Ich bin gerade erst angekommen und musste auf die Toilette. Du wirst mir doch wohl Zeit geben, um meine Sachen einzuräumen.« Eine der Mitarbeiterinnen kam zu uns. »Ich lasse mich doch nicht anschreien«, rief meine Zimmernachbarin hysterisch. »Ich habe ganz nett gefragt, ob sie ihren Rucksack wegräumen kann.« »Schrei, kreisch«, Hysterie lässt grüßen. »Gibt es nicht ein anderes Zimmer?«, fragte ich, »wie im Hotel.« »Nein, dann gehe ich. Hier in diesem Zimmer bleibe ich nicht.« Ich packte meine Sachen. »Aber wo schläfst du denn?«, wollte meine Zimmernachbarin plötzlich wissen. »Ich schlafe, wo ich will.« Ich stieg die Treppe hinunter. »Michelle, wir haben noch ein anderes Bett frei.« Die Mitarbeiterin öffnete mir eine neue Tür. »Von Monique, die kennen Sie doch, oder?« »Ich kenne eine Monique, wenn sie das ist.« Diesmal hingen Pferdebilder über dem Bett an der Wand. In Form von Postkarten, Kalendern und Postern. Viele Sachen standen ganz unbedarft herum. Das war weitaus relaxter. Ich atmete auf und installierte mich, bis Monique kam. Es war diejenige, mit der ich zusammen im Squad gewohnt habe. »Hey, du bist es wirklich? Da bin ich ja beruhigt. Ich bin's. Ich hatte drüben bei der anderen Person binnen 2 Minuten Ärger.« »Nee, du kannst relaxen. Hier gibt's kein Problem.« Ich war froh und begann, mich langsam wieder abzuregen, obwohl ich ernstlich an mich halten musste, der anderen Person nicht die stinkige, filzhaarige ins Zimmer zu wünschen.
Ja, jetzt.
Ja, jetzt. Ja.
Dein Mikrofon?
Dein Mikrofon?
Ja, hier bin ich wieder. Am nächsten Mittag hat sie sich dann bei mir entschuldigt. Du, Mir ging's gestern nicht gut. Ich wusste nicht, wie ich das machen sollte, wenn jemand kommt. Entschuldige. Ist schon okay. Ich wollte nicht, dass jemand wegen mir draußen schlafen muss. Jetzt wäre meine Frage, also ich glaube, ich würde jetzt gerne mal eine Pause machen und mal, ja, vielleicht ein paar Fragen beantworten oder so.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall kommt mir die Frage oder die Beobachtung, es tat ihr nachher leid. Habe ich richtig verstanden, was sie da mit dir gemacht hat? Deine Erstkontakt des ersten Zimmers, Bett sauber machen, wie, du hast noch nicht ausgeräumt, du warst auf dem WC und sie hat sich nachher doch entschuldigt.
Ja, das ist ja das Erstaunliche irgendwie daran. Sie hat sich wirklich entschuldigt. Das finde ich auch interessant, weil ich kenne hier jetzt in Deutschland einige Leute, die können sich gar nicht entschuldigen. Und deshalb finde ich das selber ein Phänomen, ne? Bei so einer Person, die so, ich sag mal, wahrscheinlich auch so ein bisschen eher hartgesotten ist und ohne Wohnung im Wohnheim. Ja, finde ich auch selber erstaunlich. Also ja, auch jetzt im Nachhinein wieder. Also es gibt doch auch viele Menschen mit Herz auf der Straße.
Ja, ich finde es auf jeden Fall toll, dass ja manchmal ist man halt in seiner schlechten Gefühlswelt und dann merkt man, hui, ich sage ja auch immer, was man den anderen nicht antun möchte, sollte man sich selber nicht antun oder jemand anders antun. Jetzt habe ich es bestimmt falsch gesagt, das ist wohl, glaube ich, verstanden. Und dann sagt man dann auch, wow, ja, eigentlich war ich jetzt ungut. Und dann ist das eigentlich, finde ich, sehr schöner Charakter, dass man dann auch sagt, du, tut mir leid, so in der Art. Ich möchte nicht, dass du irgendwo anderswo schläfst oder in der Richtung. Und das hat sie sehr gut gemacht. Also das ist auch dann in dem Moment Erkenntnis und ja, Charakterstärke, sage ich. Ja,
Ja,
bitte.
ich habe
Bitte.
gedacht, wie wäre es mit Musik?
Das machen wir jetzt auch. Wir haben den Phil Collins heute dabei und der wird jetzt hier eingespielt in the Air Tonight und wir sind gleich wieder zurück.
Thank you.
Ja, da sind wir wieder zurück. Und nicht nur Gunther, er hat es geschrieben, einer meiner Lieblingssongs, ja, auch einer meiner. Ganz toll ausgesucht und ausgewählt. Gunther, was hat dich damit verbunden? Warst du wieder ein ganz junger Bursche geworden bei dem Lied? Guten Abend zu dir.
Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt reden kann im Moment. Ich bin immer so nah am Wasser, weißt du?
Bitte was? Ich habe dich jetzt schon gehört.
Ich sage, ich bin immer so nah am Wasser. Ich kann im Moment gar nicht richtig reden. Aber ich fass mich schon wieder jetzt. Das geht schon wieder.
Also es hat dich emotional richtig wieder mitgenommen bei diesem Lied. Ja, ich meine, das ist auch meine Jugend. Hast du was mit verbunden? Kann sein, gell?
Du, das weiß ich manchmal gar nicht, was ich damit verbinde. Es gibt so ein paar Auslöser, die mich dann irgendwie immer so in diese, ja, weiß ich gar nicht, Situation bringen, dass mir die Tränen kommen.
Gunther, bist du in deinem Leben auch mal so gereist? Oh, so eine Art Lotterleben oder wenig Geld? Oder gab's das bei dir auch?
Ich habe das auf die andere Art und Weise, ich habe das anders gemacht. Aber ich bin auch mal bis nach Persien gekommen, also bis nach Teheran und Isfahan und so. Das war aber anders. Das war damals noch zu Schahs Zeiten. Da war das so, dass man da Autos überführen konnte. Und da war das nur erlaubt, ein Auto im Jahr zu importieren. Und da war dann so ein iranischer Importeur, der hat dann immer wieder Leute gesucht, die dann also quasi auf ihrem Pass ein Auto dahin fahren. Und das habe ich mal mitgemacht. Und da bin ich mitgefahren. Ich habe keinen Bescheid gesagt. Ich war einfach erstmal weg, mitten im Winter. Bei minus 20 Grad in der Türkei haben wir dann im Auto übernachtet. Also das war so eine kleine Kolonne. Ja, und da sind wir dann dahin gefahren. Da bin ich eigentlich auch ohne Geld hingefahren und habe dann nachher irgendwie 1000 Mark gekriegt und bin dann wieder zurück. Und ich habe dann, ich sag mal, auch so eine Zeit erlebt, so ohne Wohnung und im Hafen arbeiten als Tagelöhner, Schiffe entladen und all so eine Dinger. Und das würde mich mal interessieren. Es gibt da, also ich habe mich ja dann auch mit den Leuten da mehr oder weniger ja, weiß ich gar nicht, ob das abplagen musste, aber diese Wohnungslosen, die dann also quasi auch für Tagesarbeiten im Hafen da anstanden, die haben immer sehr viel Probleme gehabt mit Alkohol und mit Schicksalen. Also da waren auch intelligente Leute dabei, also weiß ich nicht, Ingenieure, Ärzte und. Also wie gesagt, das sind manchmal so Aussteiger, die oftmals aber durch eine Biografie, würde man sagen, verändert wurden, dass die eben auf die Straße geworfen wurden. Die haben sich das vielleicht gar nicht ausgesucht. Und dann aber doch dabei ziemlich vor die Hunde gehen. Und hast du sowas auch irgendwie gehabt, irgendwie mit den, weil diese eine Frau da, ich weiß gar nicht, wie ich das erkläre. Du warst ja freiwillig, mehr oder weniger auf Trebe. Ist das bei den anderen auch so gewesen oder ist das wirklich so, dass in Frankreich das lockerer gesehen wird, weil das Wetter da wärmer ist und man da freier leben kann als hier in Deutschland, wo das ja dann doch immer mal ganz schön kalt wird, ne?
Ja, also überhaupt ist es natürlich in Frankreich sehr viel leichter so zu leben. Also Ich sag jetzt gerne, es ist so ein bisschen auch französische Lebensart. Also es gibt da einen Begriff, der heißt on fait la route. Also auf Deutsch übersetzt würde es heißen, man macht die Straße. Aber das ist einfach, was man tut. Das ist einfach, es gibt einfach so und so viele Leute, die machen das einfach. Und dadurch, ich sag mal, das ist schon sozusagen anerkannt irgendwie, ja?
Ja, ja. Entschuldigung, ja. Genau, diese Anerkennung. Da gab es ja diese Clochards in Frankreich oder so. Das sind ja keine gemiedeten, also das sind ja, oder weiß ich nicht, vielleicht ist das auch ein Mythos, aber hier in Deutschland ist es oft, ja, wer wohnungslos ist, ist auch ein Penner, ne?
Also es gibt dann auch noch in Frankreich einen Unterschied. Also ein Clochard, haben mir die Leute gesagt, das ist jemand, der sich nicht mehr wäscht. Also der sich dann, also ich war jetzt zum Beispiel sehr sauber, ja, ich habe mich immer gewaschen, egal wo ich geschlafen habe, ich habe mich abends, habe ich mein Gesicht gewaschen morgens und ich habe mir die, egal wo ich war, also ein bisschen Wasser hatte ich immer übrig dafür. Und ein Clochard ist eigentlich jemand, der sich nicht mehr wäscht. Also haben mir die Leute in Frankreich auch gesagt. Das ist dann nochmal eine ganz andere Nummer. Also ich lasse in meinem Buch sehr viel Leute sprechen, die selber auch in dieser Situation sind, keine Wohnung zu haben. Und die erzählen dann manchmal, ja, was sie für Schwierigkeiten haben. Oder auch oft hört man, dass sie irgendwie einen Elternteil haben, der böse zu ihnen war oder so, was sie nicht verstehen konnten. Also das zieht sich eigentlich so ziemlich durch. Die ganzen Obdachlosen, natürlich viele, viele trinken. Ich trinke überhaupt nicht zum Beispiel. Also da gibt es nochmal einen Unterschied. Also ich hatte auch, also für mich war es auch so ein bisschen mehr es war schon auch freiwillig. Nicht ganz 100%, weil ich habe die Wohnung, wie gesagt, zum falschen Zeitpunkt aufgegeben. Aber ich hatte meine Freude daran. Ich hab das geliebt. Ich habe das auch so ein bisschen spirituell gesehen, das Ganze. Also ich sagte mal eine, du bist wie ein weiblicher Sadhu. Also in Indien sind die Sadhus ja auch anerkannt. Also ich habe das auch sehr spirituell gesehen irgendwie, das ganze Leben so. Sich an nichts Materielles zu hängen oder so. Genau.
Also das habe ich auch durchgezogen. Ich habe ja auch dann keine Wohnung gehabt. Ich hatte zwar ein Auto, da konnte man dann immer im Auto übernachten. So, da bin ich dann immer mal außerhalb von Hamburg irgendwo in so eine Abseite gefahren und habe mich dann da im Auto übernachtet. Aber wo du sagtest, Sauberkeit, das war damals ja auch der Punkt. Ich hatte ja keine... Es gab aber hier in Hamburg damals, ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ist, in öffentlichen Badeanstalten auch immer noch so Baderäume, wo richtig eine Badewanne konnte man anbieten, so ein Bad, und dann sich da frisch machen. Und das war auch immer das, was ich eben auch jeden Tag durchziehen musste, weil du kamst ja dreckig dann aus dem Hafen und. Das habe ich dann auch immer, also mir hat man das auch nicht angesehen, sag ich mal, dass ich auf der Straße gelebt habe.
Ja, jetzt eine, wo man duschen kann, eigentlich in jeder großen Stadt. Dass es so öffentliche Bäder gibt und sowas. Also ich glaube, in den Schwimmbädern, also im Schwimmbad, ja. Ne? Da kann man ja auch duschen. Es kostet halt irgendwie Geld. Kann man aber auch duschen, kostet aber irgendwie auch 2,50, 3 Euro oder so.
Na, bei mir war das noch zu D-Mark-Zeiten, wann war das? Anfang der 70er Jahre damals, ne? Da war das vielleicht noch ein bisschen lockerer.
Naja, das ist ja auch auf den Autobahnraststätten, ne? Da hat man ja auch diese Duschen. Und die waren meines Erachtens auch früher kostenlos. Auch die Toiletten waren kostenlos. Dementsprechend hat es auch gestunken. Okay, stinkt aber heute auch noch. Und heute nimmt man ja auch da Geld für sein Geschäftle. Gut.
Naja, wir haben damals immer noch sehr viele Altbauwohnungen gehabt, die gar keine Bäder hatten. Und da sind viele Leute ganz normal in eine Badeanstalt gegangen und haben da einmal in der Woche gebadet. Oder vielleicht auch 2-3 Mal in der Woche, keine Ahnung.
Ja, ein Lotterleben? Ah nein, das ist, glaube ich, schon ein anstrengendes Leben, wenn man ein eigenes hat, sondern eine Wohnung mit allem drum und dran, ist es schon spürbar. Das merkt man ja auch schon, wenn man mit dem Rucksack rumläuft, man ist manchmal so dreckig und dann freut man sich nur noch auf eine Dusche. Also das Gefühl, glaube ich, darf man mal ruhig fühlen dürfen.
Aber ich habe mich trotzdem eben auch immer ein bisschen ferngehalten von diesen Gestalten, sag ich mal jetzt dazu. Denn das sind schon Gestalten, wenn man da so den Leuten zu tun hat. Ich habe mich da immer ein bisschen ferngehalten. Deswegen, ja, also ich war nie irgendwie ein Kumpel von irgendeinem von denen oder so, ne? Weil das lag mir irgendwie nicht, weil das war mir dann doch zu derb.
Ja, ich glaube, manchmal stößt du was ab. Violetta, sage ich jetzt schon. Silvia, du hast gerade gesagt, du hast nicht getrunken, aber du hast das auch mitbekommen. Wie war denn das bei dir? Sind da Freundschaften entstanden? Sind heute sogar noch Freundschaften da?
Also nicht zu den Leuten, die auch selber keine Wohnung hatten, aber also zu den Leuten, die mich damals aufgenommen haben, also nach dem Jahr ohne Geld, also ich sag oder fast ohne Geld. Warum? Weil ich habe 88 Euro in dem Jahr ausgegeben. Immerhin, ja, das, das sind ja 8 Euro im Monat, fast 8 Euro im Monat, ja genau. Also ich habe schon noch Kontakte zu den Menschen, die mich aufgenommen haben bei sich. Und bei denen, also genau, während ich schon ohne Geld gelebt habe oder noch ohne Geld gelebt habe und auch danach, als ich dann, ich habe es dann so gemacht, also das wollte ich dann jetzt auch noch erzählen euch, wie habe ich das gemacht? Also als ich dann mich entschieden habe, also ganz ohne Geld, das beende ich jetzt das Experiment, ja. Ich bin zu ausgezehrt. Dann hat mich jemand auf die Idee gebracht, ich könnte mich doch kostenlos beherbergen lassen. Und da dachte ich, boah, das ist ja eine tolle Idee. Und ab diesem Moment war ich dann auch eingeladen bei Leuten. Es hat mich dann sofort jemand eingeladen. Noch am selben Tag, als mir jemand doch erzählt hat, das könnte ich doch machen, kostenlos beherbergen. Ach, habe ich gedacht, das ist eine tolle Idee. Dann hat mich jemand eingeladen und dann habe ich eigentlich ja jahrelang so gelebt, dass ich mich habe einladen lassen. Und zwar, ich bin dann ja einfach mit meinem Rucksack, ich hatte hinten so einen 40-Liter-Rucksack, das ist eigentlich ein kleines Modell. Da konnte ich aber noch so die Unterlegmatte reinklemmen und so und ein Poncho. Und dann hatte ich vorne einen Rucksack so mit 30 Litern. Und wenn mich die Leute gesehen haben, die haben mich irgendwie angesprochen und haben dann gefragt, ja, was machst denn du hier? Und sag mal, wo schläfst du denn? Dann habe ich gesagt, weiß ich nicht. Und dann haben sie gesagt, ja, dann kannst du bei mir schlafen. Und dann bin ich zu den Leuten nach Hause. Und dann habe ich ihnen geholfen. Also wenn es Junggesellen waren, da stapelte sich meistens das abgewaschene Geschirr. Und dann habe ich mich da nützlich gemacht. Und am nächsten Tag haben die Leute gesagt, ja, kannst ruhig länger bleiben. Und dann habe ich denen weitergeholfen. Und dann haben sie gesagt, ja, kannst bleiben, solange du willst. Und so war das immer. Und hier ist der Schlüssel. Und so, die haben auch immer Vertrauen gehabt. Also sie haben das, die Leute spüren das schon, dass von mir irgendwie da nichts Böses ausgeht oder so. Ich sie nicht irgendwie beklaue oder sonst irgendwas. Und genau, also da, die hatten immer Vertrauen. Und das hat mir so einen Spaß gemacht und so eine Freude. Und deshalb habe ich so lange so gelebt. Und was ich habe dann den Leuten, weil das alles sehr arme Leute waren, also die vom französischen Minimum gelebt haben, die hatten nach 3 Wochen kein Geld mehr. Also die letzte Woche vom Monat hatten die normal kein Geld und sind auf die Straße, wenn sie geraucht haben und haben sich die Zigarettenstummel zusammengesucht, um sich noch Zigaretten zu drehen. Und dann habe ich mich so mit 50 Euro im Monat beteiligt oder auch mal eine Gasflasche gekauft oder so, weil ich wollte ja nicht, dass die Leute für mich auch noch bezahlen mussten. Und ich habe denen dann eigentlich ziemlich viel geholfen im Haushalt, ne? Also die waren alle, hatten die so ihre Schwachstellen und ich habe mir dann ausgesucht, was ich gern machen möchte und habe es so gemacht, dass ich mich auch selber wohlfühle. Und das war ein gutes Miteinander, hat irgendwie gut gepasst so.
Wir haben die Waldfee hier, mal gucken, ob sie da ist. Sie lebt ja auch im Wald, sonst würde sie ja, glaube ich, nicht Waldfee heißen. Guten Abend, Andrea, bist du am Mikrofon? Ja, bin gespannt, ob wir sie hören dürfen. Waldfee, schade. Und ich sehe den Armin, der Germane ist auch da. Vielleicht ist er da und wir hören ihn vielleicht heute nochmal. Ja, ich stelle mir das immer so vor, oder nicht, stelle mir so meine Reiserei mit dem Rucksack, das war immer so, dass man auch auf mich zugekommen ist, ob ich eine Unterkunft suche. Und ich habe eine tolle Familie gefunden. Und das ist das Schöne, Land und Leute kennenlernen, wenn man so unterwegs ist und habe Kochkurse gegeben. Sie haben mir Kochkurse gegeben. Mein Austausch hat stattgefunden. Und ja, das habe ich, ich habe, glaube ich, 2 Hotelurlaube mein ganzen Leben gehabt. Und da bin ich weg vom Schuss gewesen. Land und Leute, ich glaube, da hast du wirklich tief eingetaucht.
Ja, das, ja, genau. Das war mir eigentlich immer wichtig. Also ich kenne das auch so mit dem Rucksack zu reisen, also in Asien und Südamerika habe ich sowas auch gemacht. Und so mit Reiseführer und so. Und irgendwann habe ich meine Spezialität entwickelt, ohne Reiseführer zu reisen. Und einfach mit dem, was ist, und mich so ein bisschen führen lassen. Und dann wurde ich immer irgendwie zu interessanten Menschen hingeführt, die mich dann auch, wie gesagt, eingeladen haben. Das macht ja auch nicht jeder. Also es ist mir sogar in Deutschland passiert, wenn ich dann mit meinem Rucksack los bin, dass die Leute mich angesprochen haben und mich eingeladen haben. Und dass es dann auch irgendwie gepasst hat, so, ne, dass man sich mit denen gut verstanden hat. Und das ist in der Tat, dann taucht man richtig tief ein auch in die Kultur. Also jetzt war es da die französische Kultur. Und das, finde ich, ist auch eine ganz andere Art des Reisens, als man es so normal als Tourist macht. Also ich glaube, es ist nochmal ein anderes Reisen. Also das eine ist Urlaub machen, ne, und das andere ist Reisen. Und dieser enge Kontakt mit den Menschen und der Austausch, das war das auch, was mir sehr, sehr viel gegeben hat. Deshalb hat mir auch gar nicht so viel gefehlt, weil da auf der zwischenmenschlichen Ebene einfach so viel war.
Oh ja, das kann ich dir bestätigen. Das ist auch richtig so. Diese zwischenmenschliche Ebene ist viel vertiefter, als wenn man so oberflächliche Urlaube halt macht. Ich kann viel erzählen. Ich habe Englischunterricht gegeben. Ich, ja, der heute nicht mehr so perfekt Englisch kann, in Myanmar, heute, wo jetzt der Militärputsch war. Eines der schönsten Länder meiner Welt. Angstbeladen, aber die liebsten Menschen. Und ich bin beschenkt worden nachher. Sie haben eine Party gemacht nachher für mich. Ich habe ein bisschen Krankenpflege beigebracht und ein bisschen Englisch. Und über 20 Menschen waren am letzten Tag da und haben mich beschenkt. Und es war ein Gefühl. Ja, das muss man, darf man erleben. Das kann man gar nicht wiedergeben. Und ich denke mir, wenn ich wieder hinfliegen würde, dann würden sie mich mit einem großen Herzen empfangen. Und die würden mich sicher wiedererkennen, da bin ich überzeugt. Also ich glaube, Gunther möchte sich einbringen. Gunther, bitte.
Ja, da wurde eben von Kultur gesprochen. Und gerade in Europa, das war ja, ich weiß gar nicht, ob das auch in anderen Ländern so ist, aber hier in Deutschland war das ja mal auch Kultur, sag ich mal, als Geselle, Bauarbeit, also Tischler und Maurer und so diese Handwerksberufe, dass die Leute erstmal auf Wanderschaft gegangen sind und erstmal die Welt kennengelernt haben, um dann, wollen wir sagen, vielleicht 10 Jahre oder 5 Jahre später dann irgendwo sich sesshaft zu machen. Aber das war nur eine ganz normale Sache, dass man auf Wanderschaft war. Und das war auch nicht verfemt. Also die Leute haben gearbeitet in den Städten und sind dann weitergezogen. Und wie gesagt, das ist eine ganz normale Kultur gewesen.
Ja, stimmt. Die Leute auf der Walz, ne?
Ja. Also ohne dem konnte man damals keinen Meister machen. Also zum Beispiel, ne? Also man war ja erstmal Geselle und dann den Meister. Da musste man auch vorlegen können, dass man auch unterwegs gewesen ist.
Ja, gehen wir vielleicht noch mal weiter in deiner Reise, so sage ich mal, was du da so erlebt hast, ohne Geld, mit 88 Euro 12 Monate lang gelebt, so habe ich es verstanden. Das ist schon ein Ding.
Ja, also ich wollte jetzt einfach, ich wollte vielleicht noch eins vorlesen, was für mich so ein Bezug ist zur heutigen Zeit, weshalb ich das auch veröffentlicht habe. noch mal ganz kurz. Und zwar war ich da, da habe ich Studenten, junge Studenten, die waren auch irgendwie aus Maghreb. Also Maghreb ist Tunesien, Algerien, Marokko. Also von allen den drei Ländern. Und die hatte ich kennengelernt und habe sie immer mal wieder getroffen. Und dann, also ich hatte meine letzte vierte Mini-Lesung davon gemacht, deshalb will ich nicht alles vorlesen, aber nur ganz kurz, um den Bogen zu der heutigen Zeit ein bisschen zu schlagen und warum das Buch jetzt auch interessant ist, vor allem in der heutigen Zeit. Also ich tauche jetzt ein. Ich habe jetzt diese zwei Jungs besucht. Und genau, tauche jetzt ein, mitten in das Gespräch. Dann wechselte er das Thema. Sie werden allen Mikrochips unter die Haut setzen und dann geht alles nur noch damit. Lasse das nicht machen, sonst ist es mit dir aus. In der Apokalypse kannst du nachlesen, was mit den Leuten passiert, die sich den Chip implantieren lassen. Ja, aber wenn du dir das Bein brichst und bewusstlos im Krankenhaus liegst und sie dir den Chip einpflanzen, wenn ich bewusstlos bin, kann ich nicht machen. Oder sie spüren dich auf und jagen ihn dir unter die Haut. Ich glaube kaum, dass man einem das Teil wie eine Spritze einjagen kann, aber man kann sowieso nur im Moment sehen, wie man reagiert. Tatsache ist, dass sie einen mit dem Tode bedrohen werden, wenn man sich einen Chip einpflanzen lässt. Trotzdem ist es besser, es sein zu lassen. Sonst ist man für immer verloren. Aber man kann ihn doch dann mit einem Messer wieder rausnehmen. Das geht eben nicht. Wenn er einmal drin ist, gibt es kein Zurück. Du kommst oft die letzte Zeit, ließ Laid verlauten, die ganze Zeit in seinen Computer geschaut hatte. Stimmt, diese Woche kam ich oft, weil ich nebenan in der Bibliothek war. Aber ich bin auch mal nicht gekommen, obwohl dein Freund mich eingeladen hatte. Du gehst uns nämlich auf die Nerven. Mit einem »Dann bis ein andermal« stand ich auf und ging. »Inshallah«, rief Laid mir hinterher. Das war jetzt also der Bezug zur heutigen Zeit, 2021, so ein bisschen. Und warum ich das Buch auch jetzt, wenn es jetzt auch nicht perfekt ist, veröffentlicht habe.
Es ist sicher nicht perfekt, aber es ist sicher gut. Denn wenn ich so höre, dass man das erstmal auf ein Papier bringen muss und dann ein Buch schreibt, so, ich finde, das ist sehr würdigend. Und was wollen wir denn für Bücher haben? Wollen wir reale Bücher haben? Fantasiebücher haben? Die einen wollen das, die anderen das. Ich finde das so toll, wenn Menschen authentisch einfach das berichten aus ihrem Leben, was wirklich gewesen ist. Und das hast du gut geschafft.
Ja, danke.
Ja, die Herausforderung ist meine Frage auch, würdest du noch mal ein zweites Buch schreiben wollen? Bist du so eine kleine Schreibi?
Ja, ich habe in der Tat schon 5 Bücher geschrieben und das war jetzt das erste, was ich veröffentlicht habe, weil es war so, als ich so gelebt habe, konnte ich natürlich nicht im Traum daran denken, ein Buch wirklich zu veröffentlichen, weil mir einfach eine Basis fehlte. Und als ich mir dann vor 3 Jahren wieder eine Basis zugelegt habe, da stand ich dann vor der Frage, ja, was mache ich jetzt eigentlich mit den ganzen Büchern, die ich geschrieben habe? Und dann hat sich das im letzten Jahr alles so ergeben. Also das war deine Anfangsfrage auch noch. Ich habe dann bei den Pioneers of Change, ohne jetzt Reklame machen zu wollen, aber im Potenzialentfaltungsmacht. Und die haben mich einfach dahin geführt. Ich war dann auch wieder in Frankreich und dann habe ich einen Schreibcoach kennengelernt und habe einen Künstlerverein kennengelernt mit einer Deutschen und habe mich mit ihr 3 Stunden unterhalten über meine Bücher und da sagt sie, mach das Buch. Das ist es. Jetzt hip, Leben ohne Geld, mach das, ohne es zu kennen. Und habe einen Schriftsteller kennengelernt, der sein Buch auf dem Markt, mit einem kleinen Stand verkauft hat. Da kam er hin mit seinem Motorrad und hat dann klein seinen Klapptisch aufgebaut und hat gesagt, ja, veröffentlich das so, mach das so, so habe ich das gemacht, mach das auch so. Und das habe ich dann auch so genau so gemacht. Deshalb ist es jetzt eben da bei Amazon, wie auch immer. Und das ist einfach alles so passiert dann in meinem Leben.
Schön. Du hast gerade von Potenzialentwicklung gesprochen. Da möchte ich noch mal was reinbringen. Vielleicht ist das auch was für dich. Das ist das Liza.network. Einfach mal eingeben. Das ist der Roman Bidelli, so, vielleicht wird es falsch ausgesprochen. Der hat auch einen Film gemacht. Wir sind die vielen oder du bist die vielen. Ich weiß, ich vertausche das immer, aber das kann man schnell ergoogeln. Und da geht es ja auch um Potenzialentfaltung. Und da solltest, wenn du möchtest, dich mal mit beschäftigen. Ist sicherlich eine gute Sache.
Ja, das glaube ich auch, auf jeden Fall, ja. Also ich bin auch total begeistert davon. Ich mache auch jetzt weiter bei den Pioneers, genau.
Wie sieht es denn heute bei dir aus? Eine Welt ohne Geld? Ich habe anfangs ja gesagt, der Michael Tellinger aus Südafrika hat ja das Ubuntu-Prinzip gemacht. Und wir leben ja heute im kapitalistischen System, möglicherweise auch in einem Wechsel. Wie würdest du dir denn deine Welt am liebsten vorstellen?
Ja, also ich wünsche mir ja eigentlich eine Welt ohne Geld. Deshalb habe ich auch so gelebt. Die Rechnung ist leider nicht aufgegangen. Ich habe gedacht, naja, wenn ich das mache, dann können morgen alle so leben. Das ist aber bis jetzt noch nicht passiert. Ich selber habe aber ein anderes System entwickelt auf dem Weg hin zu einer Welt ohne Geld. Ich stelle mir das auch in ferner Zukunft so vor, dass das so sein wird. Ich habe jetzt auch gerade eine Zukunftsgeschichte geschrieben und bin dabei zu gucken, wie ich die veröffentlichen kann. Da geht es auch um eine Welt ohne Geld. Und ich habe ja diese Another World dort Zeit. Hab da positive Zukunftsvisionen drauf, sowohl von mir, also ich schreibe auch sowas, also zum einen schreibe ich Reisetagebücher, dann diese Zukunftsvisionen, und jetzt auch noch spirituelle Sachen auf jeden Fall. Mir schwebt schon in weiter Ferne irgendwann mal, aber das kann in 100 Jahren sein, eine Welt ohne Geld vor, ja, wo die Leute, was sie brauchen, umsonst bekommen. Und auf dem Weg dahin, denke ich, ist es aber am besten, wenn man so ein Grundeinkommen hätte, was meiner Ansicht nach bedingungsvoll sein sollte, sage ich mal, oder könnte, wo die Leute halt sich so mit 1,5 bis 2 Stunden am Tag bringen. Das ist so meins, aber dazu mache ich gerne mal eine extra Sendung darüber.
Na, gerne doch. Michael Tellinger sagt, 5 bis 8 Stunden maximal in der Woche in der Gemeinschaft was tun. Wir hatten hier auf OKiTalk den Öff-Öff gehabt, der schon über 10 Jahre ganz ohne Geld lebt. Er ist im Osten, glaube ich, zu Hause und lebt sein Leben dort und ja, er ist komplett ohne Geld. Vielleicht kann ich mal versuchen, Kontakt, wenn du das möchtest, gerne mit dir in die Vernetzung zu gehen.
Ja, danke, das ist total lieb mit Öff. Öff sehe ich jeden Montag zu unseren Wandelgesprächen, weil wir haben seit Pfingsten letztes Jahr Wandelgespräche jeden Montag um 19 Uhr. Also findet man ganz leicht, wenn man Wandelgespräche, also mit AE, eingibt in der Suchmaschine oder berührungspunkte.info/Wandelgespräch, da kann man sich anmelden. Und Öff ist von Anfang an dabei gewesen. Hat die mit initiiert und ist auch, wenn er kann, dabei.
Ja, die nächste Sendung wieder mal mit Öff. Liebe Grüße hier vom OKiTalk-Team, bitte.
Ja, gerne, richte ich ihm gerne aus. Dankeschön.
immer doch gerne. Ja, die Welt im Wandel, so sage ich. Ich wünsche mir natürlich auch eine Welt ohne Geld, denn wie gesagt, es geht ja um unsere Potenziale. Wir halten uns ja auch alle auf, weil wir haben ja nicht das Geld dafür. Und die Ressourcen, die Potenziale, wenn wir mal ein wenig eine andere Wertvorstellung
bekommen würden, würde auch eine Welt ganz anders ausschauen, wie wir sie heute haben. Aufgrund des kapitalistischen Marktes, so kann man ja ruhig sagen, haben wir viele Zerstörungen. Und wer ein bisschen wach durch die Gegend läuft, ne, ich meine, schon in den 70er Jahren hieß es bei mir, nicht das Papier einfach wegschmeißen. Das dürfen wir nicht. Also da haben wir zumindest schon den Bezug zur Natur gehabt. Und wenn man in die Welt schaut, dann ist vieles entgleitet. Meines Erachtens ist das Geld eine große Ursache dabei. Jedoch kann man auch Geld sicherlich gut anwenden. Jedoch durch Zinseszins brauchen wir gar nicht weiterreden. Ein sauberes Geld heißt für mich wie ein Tauschmittel. Dann sollte man es als Tauschmittel nutzen. Und dann merkt man auch, wir sind in einer Illusion. Und wenn man in Illusionen liegt, dann brauchen wir auch nicht das Geld, sondern wir können einfach tun und machen. Dieser Gedankenschub ist bei vielen sehr schwierig zu verstehen, weil wir über Jahrhunderte ein Geld immer wieder hatten. Ich hoffe, das haben wir auch dann mal irgendwann in die Vergangenheit verstanden und dass wir doch die neuen Wege gehen. Eine Welt könnte morgen ohne Geld ganz einfach genauso funktionieren wie heute. Man braucht nur nicht das Geld mehr einsetzen, aber bewegen und tun und machen können wir genauso gut das, was wir bisher getan haben, auch ohne Geld. Ja, das würde sicherlich gehen. Nur von heute auf morgen ist das schwierig. Natürlich braucht es seine Prozesse, ganz klar. Aber eine Welt kann funktionieren. Wir sind hier auf einem Planeten, eine Welt, ein Zuhause, alles Menschen, alles Tiere, alles Natur. Und wenn wir runterschauen und überlegen, die Region hat Krieg, die Region ist so, ist reich und die Region so, obwohl alles ein Zuhause ist, dann darf man doch mal dieses Lämpchen entdecken und sagen, was machen wir hier überhaupt? Warum sind wir Menschen so, wie wir sind? Ja, das kann vielleicht auch eine Art Verführung gewesen sein, die wir gar nicht bewusst gewesen sind. Deswegen ist die Welt heute so, wie sie ist, möglicherweise. Was sagst du dazu?
Ich meine, dass jetzt das Lied »Stell dir vor« wunderbar reinpassen würde, weil das ist von einem Gedicht von mir, das auch Stell dir vor, heißt es ursprünglich auf Französisch den schönen Titel Imagine hatte oder auch noch hat und das würde jetzt wunderbar hier reinpassen.
Das ist das Lied, was wir per E-Mail bekommen haben im Anhang, richtig?
Richtig.
Wunderbar, dann sage ich Musik ab und bis gleich.
Stell dir vor, alle Menschen würden die Bedürfnisse aller Lebewesen achten. Stell dir vor, es gäbe freies Geben und Nehmen, bei dem alle Menschen glücklich sind.
Stell dir vor, welcher Traum ist in dir? Stell dir vor, für die Zukunft unserer Welt.
Stell dir vor, es würde nur noch biologisch angebaut. Stell dir vor, unsere Welt würde nicht mehr durch unseren Abfall belastet werden.
Stell dir vor. Was war falsch? Stell dir vor, welcher Traum ist in dir?
Gut.
das Falsche gewesen.
Stell dir vor, alle Menschen würden die Bedürfnisse aller Lebewesen achten. Stell dir vor, es gäbe freies Geben und Nehmen, bei dem alle Menschen glücklich sind.
Stell dir vor, welcher Traum ist in dir? Stell dir vor, für die Zukunft unserer Welt.
Stell dir vor, es würde nur noch biologisch angebaut. Durch unseren Abfall belastet werden.
Stell dir vor, welcher Traum ist in dir? Stell dir vor, für die Zukunft unserer Welt.
Stell dir vor, alle benutzten Energien wären erneuerbar. Stell dir vor, wir bauen eine Welt, die uns allen gefällt.
Stell dir vor, welcher Traum ist in dir? Stell dir vor, für die Zukunft unserer Welt.
Ja, zurück sind wir, möchten Hinweis machen. Erstmal das Lied, ein tolles Lied. Morgen sind wir nicht da, aber am Samstag. Da ist die Alenka bei uns. Intuition als Kompass in den Virenzeiten. Alenka Drexler, Andreas Drexler und Mario-René Eder ist da bei uns. Ja, aus Stell dir vor, können wir auch ins Tun und ins Machen kommen, so sage ich. Denn früher hat man immer gesagt, ja, die Leute reden und reden und reden. Die Gedanken des Inhalts des Liedes ist ein wunderbares, aber in die Bewegung zu kommen, Leben ist Bewegung und das dürfen wir dann verstehen. Die Erkenntnis heißt auch tun und machen. Ein wundervolles Lied. Hast du das gesungen? Oh, Moment, ich muss dich freischalten. Vorhin hast du zwischendurch Mikrofon gemacht. So, jetzt bist du wieder da, liebe Silvia.
Ja, genau. Ich habe das gesprochen und der Micha Steinhauer heißt der aus der Gemeinschaft Ein neues Wir. Der hat es gesungen und die Gitarre gespielt.
Sehr schön geworden. Es gibt auch mittlerweile viele Projekte, so wie die Ökodörfer zum Beispiel. Wir hatten vor ein paar Tagen ja eine Sendung gehabt aus Griechenland mit der Lilo und dem Walter. Und noch andere Leute. Du warst, glaube ich, dabei, richtig?
Ja, da wäre ich auch dabei. Und der Walter hat mir gerade geschrieben, er wäre gern dabei gewesen, aber seine Internetverbindung ist instabil.
Ja, das passiert. Das ist halt leider manchmal so. Aber Walter, Grüße und schön ist, dass du dich gemeldet hast. Und ich habe ihn ja heute schon hier gesehen. Er war ja auch schon auf dem Surfer. Ja, die Welt heißt ja auch heutzutage, ne, wir dürfen auch in Bewegung kommen. Man sieht ja auch in den Menschen, auch jetzt, wenn man dann auf ein anderes Thema überschwenkt, kurz durch die Situation in Europa und der Welt aufgrund der C-Krise sind ja auch die Menschen bereit, was zu tun, indem sie auch auf die Straße gehen, zum Beispiel. Oder auch Gruppen haben und alternative Ökodörfer sich in Gemeinschaften sich entwickeln. Auch hier in Österreich viele tolle Gemeinschaften. Ja, wir dürfen mehr wieder zurückkehren zur Natur und die Nahversorgung. Das dürfen wir wieder lernen.
Ja, also da sprichst du zwei Sachen an, an denen ich auch dran bin. Also Bewegung ist für mich auch so ein Spruch, den ich mir selber immer gesagt habe in der ganzen Zeit, war immer in Bewegung bleiben. Das passt sehr gut. Und ich bewege mich irgendwie jeden Tag 2 Stunden und das schon ganz, ganz viele Jahre und auch all die Jahre hindurch, die ich so gelebt habe. Also das finde ich auch ganz wichtig, weil der Mensch braucht Bewegung. Und wenn man guckt, ich habe ja 7 Jahre ohne Krankenkasse gelebt. Und wenn man guckt, wo die Krankheiten so herkommen, also ich habe dann oft geforscht, wenn Leute krank waren, wo kommt es her? Und meistens ist Bewegungsmangel eine Ursache und falsche Ernährung, also Übersäuerung des Körpers durch falche Ernährung. Und dann habe ich immer versucht, das den Leuten auch irgendwie zu übermitteln. Und manche haben dann durch mich angefangen, mit Gemüse zu kochen, weil es viel gesünder ist. Und ja, da habe ich mich dann auch drüber gefreut. Genau. Und Bewegung, genau. Ich habe dann auch manche Leute, die schon gar nicht mehr rausgehen wollten, dadurch, dass ich sie mitgenommen habe auf meine Spaziergänge, da wieder so ein bisschen ins Leben zurückgeholt. Also ist mir auch passiert. Und jetzt bin ich in der Tat dran mit Gemeinschaftsgründung. Also wir haben hier, wo ich bin, in Witzenhausen, wo ich jetzt bin, eine Witzenhausen-Initiative, Gemeinschaft zu gründen. Und ich selber hab das eben auch sehr stark, das Bedürfnis, eine Gemeinschaft zu gründen, die nach einem anderen System lebt, was ich entwickelt, und auf dieser Another World Site beschrieben habe.
Fangen wir mal in der Runde. Was ist denn? Wir haben ja die letzte halbe Stunde am Laufen, so sage ich mal. Frag noch mal in der Runde. Die Waldfee ist da, die versucht immer reinzuhören. Sie hat ihr Prärie-Internet auch. Vielleicht ist sie ja da. Ich sehe, der Armin ist auch am Mikrofon. Und Frank Karas, mal schauen, ob er auch noch was sagt. Und ja, die Waldfee, bitte. Sie versucht wohl zu reden.
Guten Abend, es war sehr
Sie
schön.
versucht wohl zu reden. Geht schon, leg los.
Ja. Schönen guten Abend, es war wunderbar zuzuhören und danke wieder mal für die Erinnerung und die Inspiration. Ich habe selber noch nicht probiert, ohne Geld zu leben, aber halt mit wenig auszukommen, das probiere ich. Wow, ganz, ganz toll. Danke.
Ja, freut mich.
Ja, danke auch, Andrea. Armin, dein Mikrofon, falls du da bist, herzlich willkommen.
Ja, grüß euch miteinander. Ich habe eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Es ist nur, ja, ich bin ja erst eine halbe Stunde später reingekommen, weil ich noch ein wichtiges Gespräch hatte mit anderen Indigenen. Ich bin ja der indigen unterwegs ist. Und das ist so schön, wenn man hier ihr zuhört, dass es eigentlich genau das ist, um was es geht. Nämlich hier wieder zurück, weg von diesem ganzen Materialismus, dass man wieder sich näher kommt, der Natur näher kommt, den Menschen näher kommt. Und das sehe ich eigentlich, was jetzt hier bei dieser ganzen Geschichte mit Leben, also ohne Geld, das Wichtigste ist, was die Essenz von dem Ganzen ist. Es ist nicht das Geld, sondern es sind die Menschen, die man dabei kennenlernt. Und das finde ich ist einfach eine Perle, Und sowas muss man einfach schätzen, wenn man das erleben kann. Mein Ding wäre es jetzt nicht so. Also ich hätte es da für mich jetzt nicht so das Vertrauen. Wenn es notwendig wäre, würde ich es tun. Und den freiwilligen Entschluss, das einfach mal durchzuziehen, ist äußerst, ja, respektiere ich und finde ich klasse, dass es jemand einfach machen möchte. Und ich freue mich auch über die schönen Erfahrungen, die du dabei gemacht hast. Danke.
Ja, danke auch.
2021 haben wir. Ich hoffe, das ist ein Jahr des Erwachens, der Veränderung. Das wünsche ich mir vom ganzem Herzen. Ich bin Baujahr 66 und ich glaube, es ist Zeit. Ich wollte als Kind immer schon gute Nachrichten hören, gute Informationen. Und ich habe mir immer die Frage gestellt, naja, wenn der Mensch so intelligent ist, warum sind wir dann so komisch in der Welt unterwegs? Also die Veränderung, das liegt an uns selber. Also es fängt bei uns an. Und ich habe dann immer wieder gemerkt, dass die Leute immer sagen, ja, der ist dafür verantwortlich und immer die Finger zeigen, anstatt mal auf sich selber zu achten. Und ich würde mir sehr wünschen, dass wir in unserer Eigenverantwortlichkeit, bodenbeständig, Charakterstärke einfach mal wieder hinschauen und Erkenntnis haben und mit Menschen mehr reden auf Augenhöhe. Das 2021 war schon ein einschneidendes Jahr für viele, viele Menschen. Viele Existenzen sind kaputt gegangen. Ein Jahr 2021 des Wandels ist auf jeden Fall da. Wohin die Reise geht, ich hoffe in die richtige Richtung. Das ist mein größter Wunsch.
Ja, sind denn noch irgendwelche Fragen? Also normalerweise fragen mich die Leute so Sachen wie, ja, hattest du keine Angst oder so? Und dann sage ich immer, nee, ich schaue kein Fern, deshalb habe ich keine Angst. Also die, ich habe, sagen wir mal, es fällt mir jetzt nur gerade ein, was man noch fragen könnte. Also weil ich ja auch als Frau alleine unterwegs war und ich hatte keinen Hund, der irgendwie mich verteidigt hätte oder so. Genau, also ich habe dann auch so Riecher entwickelt, wenn brenzliche Situationen waren und irgendwas gefährlich war, da kam dann schon auch Angst und die habe ich dann auch genutzt, um abzuhauen oder so. Genau, es fällt mir noch ein, weil ich habe jetzt eigentlich diese Frage erwartet.
Hast du Hunger gehabt? Hast du mal was gehabt, wo du wirklich kein Essen hattest?
Es gab nur ein einziges Mal kam das vor. Da war ich aber auf dem Jakobsweg. Also ich habe normal einmal im Jahr den Jakobsweg gemacht. Und das war so, dann da hatte ich dann halt nur, wie heißt das? Also ich musste, also zur Not muss halt die Natur herhalten und ich hole dann halt Löwenzahn. Also da habe ich dann eben Löwenzahn gegessen und wie heißen die? Spitzwegerisch, genau. Also das war aber nur ein einziges Mal in meinem Leben, ja genau, wo ich einfach, also ohne das jetzt anmachen zu können oder so, Salat machen zu können mit Essig und Öl, also wo ich dann einfach nur das gegessen habe. Aber sonst war immer alles da. Also ich habe Essen gefunden, entweder also im Container irgendwo, oder ja, also auf dem Jakobsweg gibt es in Herbergen ja auch, was sie liegen lassen. Und sonst habe ich es eben auf Märkten aufgelesen oder ich habe Hunden oder bin in Vereinen für wohnungslose Menschen, wo man einem was gegeben hat. Oder da so Sachen wie Rotes Kreuz, so Sachen wie die Tafel gibt es auch in Frankreich. Und die haben mich dann auch verpflegt, irgendwie so für ein paar Tage. Also, nee, also Hunger hatte ich nie. Also zu essen ist genug da auf dem Planeten. Es wird ja die Hälfte der Lebensmittel oder zumindest 40% irgendwie weggeworfen. Und wenn man sucht, dann findet man.
Ja, da bin ich auch überzeugt, die Natur gibt uns die Fülle. Und ein Apfelbaum bringt überdimensionale
Ernte, so sage ich. Und so ist es in der Vielfalt. Man sieht ja nicht nur ein Löwenzahn wächst, sondern überall wächst der Löwenzahn. Und so ist es in der Vielfalt der Natur. Und was machen wir? Was machen wir? Wir machen daraus Geschäftler. Ja, und jetzt sogar so weit, dass die EU sagen möchte, du darfst nur noch einen Apfelbaum haben, so in der Art in deinem Garten, keinen zweiten oder dritten. Das darf man nicht. Und das darf man gar nicht wahrnehmen und ernst nehmen, einfach tun und machen. Gunther, ich glaube, du wolltest was einbringen, bitte.
Ich wollte dich mal fragen, wie alt bist du damals gewesen, als du das so durchgezogen, also als du das gemacht hast? Wie alt warst du da so? Über 30 oder 40?
Über 30 oder 40.
43, sowas.
Ja.
Ja, sie hat ja gesagt, 2011, glaube ich, oder 10 war das, ne?
Ach, das ist noch gar nicht so lange her.
Nee, das ist 10 Jahre her jetzt, also 11 Jahre.
Ja, nee, gut, okay, weil ich denke mal, wenn man das mit 16, 17 oder vielleicht auch mit 20 macht oder so, dass man da doch etwas mehr Schwierigkeiten kriegen könnte. Gerade du hast das ja angesprochen letztens mit den Männern, die Langeweile haben. Du warst da schon wirklich eine erwachsene Frau und hattest wahrscheinlich auch mehr Respekt vor den Leuten. Du hast auch von den Arabern gesprochen damals. Das sind ja auch so, ich sag mal, Menschen, die nicht so, wollen wir sagen, Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen sehen. Und das könnte ich mir vorstellen, dass das da auch Probleme gibt. Aber wie gesagt, ich wollte nur mal wissen, auf der anderen Seite, gut, okay, also hier Früchte auch unterwegs. Ich habe mich auch immer gefragt, warum man auch jetzt in den Städten oder überhaupt in den Dörfern, warum baut man da nicht Straßenbäume an mit Haselnüssen oder mit Äpfeln oder Kirschen oder. Es sind immer Überlegungen von wegen, ja, im Herbst ist das schon ein Riesenaufwand, alleine nur die Blätter zu beseitigen. Da wollen wir nicht noch die Früchte dabei haben. Es ist ja im Grunde verrückt eigentlich, ne? Dass wir hier nicht Straßen haben, wo auch Früchtebäume wachsen. Auch für die Tiere wäre das ja auch was. Ne?
Ja, das fände ich auch total toll. Gibt es auch einen Begriff irgendwie, mir fällt es jetzt nur gerade nicht ein, da gibt es irgendwie einen Namen auch dafür, wie man auch so Städte umfunktionieren könnte, das fände ich auch total super und ganz, ganz wichtig, viel mehr Obstbäume anzupflanzen. Also es gab auch Situationen, da habe ich, kann mich erinnern, in den Alpen, da habe ich dann, oder auch in Cevennen ist mir passiert, da habe ich nur Maronen gegessen eine Zeit lang und nach ein paar Tagen hatte ich dann genug. Und in den Alpen gab es mal, da habe ich nur Birnen und Haselnüsse gegessen, mal ein paar Tage. Und da hatte ich dann auch irgendwann bald genug und habe mich gefreut auf mal was anderes. Genau. Jetzt fällt mir noch ein. Ich wollte noch was sagen zu dem Alter. Also Gunther, weil du das sagst, spielt eine ganz, ganz große Rolle. Also ich sag mal, seit ich aus dem heiratsfähigen Alter raus bin, also wo die Leute, die Männer, sage ich jetzt mal, nicht mehr so viel an Interesse an mir zeigen, wie das war, geht's mir wesentlich besser. Also ich hatte früher doch sehr massiv Probleme, also vor allem in Indien oder so, oder in Ägypten war ich mal sogar mit Freund. Und ich fühlte mich sehr stark respektiert durch mein Alter. Genau das, was du angesprochen hast, das ist in der Tat so, wenn ich jetzt ein junges Mädchen gewesen wäre und hätte selber gemacht und trampen, wäre das viel gefährlicher gewesen als jetzt als gestandene Frau, sag ich mal, die Grenzen setzen kann und Nein sagen kann mit Vehemenz. Da bin ich selber immer dankbar gewesen dafür.
Hast du das gemerkt, ich sag mal gerade bei den Arabern oder die östlichen Völker, dass da wirklich, sind die Männer so? Oder ich habe das damals mal gehört von meiner Freundin damals, ich sagte immer, wenn ich durch Hamburg gehe, die pfeifen alle hinter mir her. Wenn ich dabei bin, dann höre ich immer gar nichts. Und dann sagt sie immer, ja, also das sind dann immer komischerweise so, ja, dunkelhäutige, schwarzhäutige, schwarze Haare, keine Ahnung, die einfach meinen, machen können zu können. Die Frauen gelten hier nichts oder ich habe keine Ahnung, ich verstehe das nicht.
Also das möchte dazu sagen, ich habe irgendwann nach Ägypten aufgehört, islamische Länder zu bereisen, habe mir gesagt, das will ich nicht. Indonesien war die einzige Ausnahme. Und als ich in Frankreich gelebt habe, hatte ich sehr viele gute Freunde aus Algerien, Marokko und Tunesien. Und ich habe gemerkt, dass mich die sehr respektieren. Also ich fühlte mich sehr stark respektiert und ich weiß auch nicht, in Frankreich gibt es auch diese Geschichten, ach ja, die Araber schlagen ihre Frauen, das steht im Koran und so und pass auf und so weiter. Und ich habe nur einmal die Erfahrung gemacht, wo jemand Interesse an mir hatte und ich dann gegangen bin. Aber sonst wurde ich sehr respektvoll behandelt und ich war immer wieder eingeladen bei Freunden, die man als Araber bezeichnet und hatte überhaupt kein Problem mit denen. Das war alles in Ordnung. Also ich musste mein Bild total revidieren.
Ja, die sind vielleicht auch geprägt worden hier durch den Westen, ne? Oder vielleicht sogar deswegen auch hier, ne? Weil die da unten vielleicht auch.
Also ich weiß nicht, wie sie ihre eigenen Ehefrauen behandeln. Ich kann mir vorstellen, dass da ein Unterschied ist, dass da das vielleicht dann anders ist, wenn sie verheiratet sind und so. Aber mir gegenüber, also gegenüber einer fremden Frau, wurde ich wirklich respektvoll behandelt, muss ich wirklich sagen.
Das sind auch meine Erfahrungen. Ich bin ja auch viel in solchen Gebieten gereist. Und ja, wie du sagtest, als Ehefrau kann das schon anders sein. Aber so war immer der Respekt da. Natürlich auch Indonesien, hast du gesagt. Ich war ja auch in Indonesien, auf Ost-Java. Kann ich ja gerne meine Geschichte erzählen, wenn ich darf. Darf ich?
Ja, bitte.
Ja, da war ich schön im Ost-Java gewesen und wir wollten zum Strand fahren und die Schildkröteneier, wie die abgelegt werden, uns anschauen. Ja, bis da ganz unten sind wir nicht gekommen, sind durch ein Kriegsgebiet gekommen. Ein Kriegsgebiet, mit anderen Worten, Eingeborene haben mit Pfeil und Bogen aufs Militär geschossen. Das Militär war überall vor Ort. Ich wollte, wie gesagt, runter an dem Strand, mir nur diese schönen Schildkröten anschauen, wie sie ihre Eier dort ablegen. Und die Fahrt wurde bezahlt, hin und zurück. Ja, aber dann wollten sie, wo ich wieder im Übergang Richtung Bali war, haben sie mich eingekreist. Die Muslime, Araber, die Religion halt von diesen Menschen dort unten. Und wollten unbedingt das Geld, das ich nochmal doppelt zahle. Und ich habe mich einfach auf stur gestellt. Und da habe ich einfach nur gerufen, Police, ne? Aber war nicht so, keine Police, ne, sondern sie wollten auf mich reinreden und das war schon unangenehm. Aber ich habe mich einfach hingestellt und bin dann ruhig geblieben. Und was ist passiert? Ein alter Mann kam und ging in diese, um mich, also die Menschen, die um mich herum standen, die mich da wirklich so bombardierten, aggressiv, verbal, laut, und ist da hingegangen, der wohl einer der Ältesten vermutlich, und hat die Jungs alle weggeschickt. Und ich durfte nach Bali rüber. Nee, das sind unangenehme Situationen, aber auch angenehme Situationen auf Bali. Ich habe mein Moped genommen, fahre in einem Dorf herein mit dem Moped und ich war plötzlich der einzigste Weiße. Ja, der einzigste Weiße in Bali. Und die sind alle auf mich zugekommen und haben mich an den Haaren gespürt und gefühlt, ich war wohl ein Außerirdischer, so in der Art für ihr Dorf, dass da jemand mal hereinkommt. Ja, und das wurde mir dann auch irgendwann zu viel. Und dann habe ich einmal mal so gemacht, ne, ein bisschen lauter geworden. Und dann bin ich auf die losgegangen und habe gesagt, du, komm mal her. Und dann habe ich gefühlt und dann hatten wir Lachen und das war wundervoll. Ja, wie gesagt, es sind manchmal brenzlige Situationen, meine Erfahrung auch. Auch auf Bali war ein Dorf da, kann ich nochmal erzählen. Und dort wurden sogar in einem Dorf die Frauen beschnitten. Ja, es wurde leider getan. Und ich habe die Frage gestellt, natürlich war es sehr, sehr, sehr vorsichtig, waren sie und guckten immer, wer ist da. Und dann war ich plötzlich in so einem kleinen Raum drin und sie haben gesagt, ich habe dann gefragt, wieso beschneidet ihr eure Frauen? Und dann hat er gesagt, ja, damit die Frauen nicht fremd gehen. Da sage ich, aber wenn die Frauen fremd gehen, gehen doch auch die Männer fremd, sage ich. Ja, und warum beschneidet ihr die Frauen? Ich dachte, ihr habt euren Gott, den Allah. Und Gott ist doch derjenige, so glaube ich, der uns doch so auf die Erde bringt, wie wir geboren werden. Also ist das doch vollkommen. Aber der Mensch kommt hin und beschneidet dann die Frau. Wie geht das? Und da war Ruhe. Da hat er keine Antwort drauf gehabt. Ja, damit möchte ich einfach mal sagen, der offene Horizont, sich zu erkennen, in welcher Welt wir leben, dafür sollten wir uns auch bodenbeständig hinstellen und sagen, das ist richtig und das ist falsch. Und nicht einfach nur, gib Gas und Missbrauch und diese ganzen Geschichten, die will kaum jemand, aber viele leben es. Die Veränderung 2021, ich hoffe, dass da auch in der Welt ein Ruck durch die Welt geht, dass wir wirklich wieder mehr besonnen und das Leben richtig gestalten. Und ja, eine Welt ohne Geld ist eine Herausforderung, aber sicherlich eine Möglichkeit, das Leben anders wieder zu sehen und ja, zu leben. Ich wünsche es mir auf jeden Fall. Ja, liebe Silvia, du hast gehört, ne? Und da fühlt man sich nicht gut. Und wenn dann noch so in Ostjava dann so das Militär da steht und plötzlich mit dem Laser auf einen zeigt, natürlich haben sie nicht geschossen, habt ihr auch nicht die Angst gehabt. Aber das sind dann komische, mulmige Gefühle. Oder solche Straßensperren ist ja auch da, wenn man weiterreist, dann wurde man ja Checkpoints-mäßig immer angehalten und da war das laut und ein Schreien immer. Ja, das ist eine andere Mentalität, vermute ich. Sonst würde es nicht so für mich wahrgenommen sein.
Ja, ich muss gerade jetzt denken an das, wir haben ja noch ein Lied, ne?
Ja, das Abschlusslied beim Verabschieden.
Ja, das kommt zum Abschlusslied. Ich wollte dazu noch was sagen, zu dem Abschlusslied. Und zwar ist es I don't know where I'm gonna sleep tonight. Das singt die Amy MacDonald. Und das war ein Lied, das lief die ganze Zeit oder sehr oft Radio, als ich so gelebt habe. Und wenn ich das gehört habe, da habe ich mich da so drin wiedergefunden, weil ich ja auch nicht wusste, meistens, wo ich am Abend schlafe. Und manchmal wusste ich es erst um 2 nachts oder so, wenn ich bei jemandem war. Und der Person fiel jetzt ein, ja, sag mal, wo schläfst du eigentlich heute Nacht? Und nachdem wir uns sehr angeregt unterhalten hatten die ganze Zeit und ich dann gefragt wurde, ob ich da übernachten will oder so. Genau, also das wollte ich noch sagen zum Abschlusslied, was dann kommt, zur Vorbereitung.
Ja, was hast denn du einen Wunsch für dich allgemein? Ich sag mal, jetzt bist du ein geprägtes Alter, du schaust auf dein Leben zurück und hast sicherlich auch Wünsche. Und woran sollen wir arbeiten? Hast du für die Zukunft ein paar Aussichten, wie wir Menschen uns vielleicht eher erkennen, sehen dürfen und vielleicht die Veränderung leben dürfen?
Also ich stelle mir jetzt manchmal die Frage, was will ich wirklich wirklich? Und was will ich wirklich, wirklich, beantworte ich mit, ich will eine andere Welt, die ich auch bei mir auf der Another World to Zeiten habe. Ich wünsche mir ein anderes System und ich wünsche mir eine Wandel-Community, eine Gemeinschaft für inneren und äußeren Wandel.
Gibt es das schon, so eine Wandel-Community? Ich habe da so noch nicht von gehört.
Also es gibt schon so Sachen, also die Pioneers of Change, die sind auch so eine Gemeinschaft, die sowas machen. Dann gibt es eine, weiß ich, die sagen Go and Change Gemeinschaft, die machen so Sachen. Aber ich glaube, die machen das nicht so liebevoll. voll, habe ich so gehört. Gibt ja schon so Ansätze. Aber da ich selber auch noch nicht genau das kennengelernt habe, was mir vorschwebt, deshalb möchte ich eben jetzt doch, nachdem ich viele andere auch besucht habe und so, noch mal gucken, ob ich nicht was Eigenes.
Ja, jetzt frage ich nochmal in der Runde Gunther ein paar Abschlussworte, Germane ein paar Abschlussworte. Ich schaue nochmal, ob die Waldfee mit ihrem Präriennetz auch noch ein paar Abschlussworte hat. Ich habe dich mal reingezogen, Andrea. Waldfee, hat es dir gefallen? Dann dein Mikrofon. Ich hoffe, sie hört mich. Na gut, ist jetzt nicht da. Armin, dein Abend, wie hast du es empfunden?
Als sehr interessant und informativ. Ja, die Frage, die der Gunther gestellt hat, war absolut berechtigt, ne? Nach dem Alter und wann das war, absolut ganz, ganz wichtig, weil es hier doch einen definitiven Unterschied gibt zwischen einem, ja, jungen Mädel und einer gestandenen Frau oder Weib. Und was mir hier auffällt, klar können wir alle unser eigenes Süppchen kochen und sagen, ja, ich möchte jetzt das für mich und das für mich. Und dann mache ich das in, was weiß ich, in einer kleinen Gemeinschaft, bilde ich das dann halt aus mit irgendwelchen Jüngern, die mir hinterherlaufen. Die andere Möglichkeit wäre, dass man sagt, okay, ich mache, denk ein bisschen größer und denk mal, der kleinste gemeinsame Nenner, das ist ja immer das Wichtigste. Und geh mal in die Richtung und schau, dass vielleicht die Gemeinschaft ein bisschen größer wird. Und wie sie sich dann im Individuellen entwickelt, das ist ja jedem selbst belassen oder kann jeder machen, wie er möchte. Und ja, also auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, ich bevorzuge hier den indigenen Weg, weil hier mittlerweile, viele wissen es noch nicht, die Wege langsam freigeschaltet werden oder bereits wurden und es müssen nur genügend zusammenfinden und dann wird man sogar unterstützt. Ja, das soll es eigentlich gewesen sein. Wenn da diesbezüglich jemand was wissen will, kein Thema, Kontaktdaten sind bekannt und der Klaus gibt es bestimmt auch gerne weiter. Ja, das wäre mein Statement. Ansonsten sehr, sehr informativ für heute Abend und wunderbar, ja, ich finde es einfach klasse, dass es so Menschen gibt, die einfach hier den Mut haben und sagen, ich mache das jetzt einfach mal und machen dann einfach mal.
Ja, einfach tun. Ja, natürlich werde ich vermitteln, wenn Anfragen kommen. Danke dir, Armin. Gunther ist noch da. Gunther.
Ja, also ich bin ja immer ein bisschen neugierig, insofern, als ich dich ganz gerne mal fragen möchte. Wie lebst du denn heute? Also was machst du heute? Wie bist du, ich sag mal nicht da wie rausgekommen, aber du hast jetzt auch wieder eine Wohnung oder bist du jetzt durch einen Freund oder Freundschaften zu einer Wohnung gekommen oder so? Weil ich das bei mir so, ich bin da so ein gebranntes Kind und ich wohne seit 40 Jahren jetzt hier in einer Wohnung. Wo ich eigentlich immer festhalte an dieser, ich bin nicht mehr so flexibel, weil ich immer diese, ich sag mal, ein gebranntes Kind bin von früher, immer denk, oh, das ist gefährlich oder das ist nicht schön, ohne Wohnung und deswegen bin ich da sehr unflexibel geworden, in Bezug auf Umziehen oder mal was Neues anfangen und ich habe, ich sag mal, Existenzängste, entwickelt und auch, weiß ich, aber weißt du, was ich meine? Ich bin da wirklich, heute bin ich froh, dass ich eine Wohnung habe und versuche die auch eben zu halten.
Ja, das geht mir genauso. Also ich habe mir dann vor 3 Jahren eine Wohnung genommen, habe mir gesagt, so, jetzt nehme ich hier eine Wohnung. Das war am 8. Januar, glaube ich. Oder am 6. Januar habe ich mir gesagt, so, ich nehme jetzt hier eine Wohnung. Und dann 2 Tage später hatte ich eine Wohnung. Und 9 Jahre vorher hatte ich eben keine. Und jetzt bin ich, glaube ich, auch ein bisschen weiser geworden, weil diesen wohnungslosen Zustand, den hatte ich öfter schon in meinem Leben. Also jetzt gebe ich meine Wohnung auch nicht so schnell auf. Also muss ich sagen, ich habe mich jetzt auch geändert und Und ich sage immer, ich weigere mich, in Wohnhaft zu sein, vor allen Dingen in Einzelwohnhaft.
Ja.
Also,
ja.
Aber ich bin jetzt an einem anderen Ort und habe hier ein ganz kleines Quadratmeter, was aber nicht teuer ist. Und wenn ich beide Mieten zusammenzähle, dann bin ich immer noch unter Münchner Niveau. Und ich denke, wenn ich damals in München geblieben wäre, dann würde ich noch mehr gezahlt haben die ganze Zeit. Das gönne ich mir einfach, obwohl ich eine Wohnung habe, da sein zu können, wo ich gerade sein will. Also den Luxus, den gönne ich mir jetzt. Und ich habe wieder einfach mir meine Rente, die ich vorher auch hatte, auf die ich 9 Jahre freiwillig gerne verzichtet habe, die habe ich mir einfach wieder geholt. Und davon lebe ich halt jetzt. Ist auch nicht üppig, aber immerhin, ich kann davon leben, da bin ich schon glücklich.
Das ist wichtig. So, ich schaue mal auf die Uhr. Ich sehe, der Raphael ist bei uns. Raphael, hast du gleich eine Sendung? Mal, da kommt er gerade auch schon rein. Die Waldfee möchte auch noch was sagen. Raphael, kurze Info an die Hörer. Geht es hier gleich in Studio 1 weiter?
Höchstwahrscheinlich. Bei uns hat das immer letzte Minute besprochen. Zur Sendung möchte ich nur sagen, vielen, vielen Dank. Ich habe nur die letzten paar Minuten reingehört, aber ich kann nur bestätigen, immer hochspannend, mit wenig bis kein Geld, auch immer das nur ein paar Wochen ausprobiert. Das sind Erfahrungen, die sind genial und in diesem Sinne Gratulation und danke für das Teilen deiner Erfahrung.
Ja, danke dir. Waldfee, nochmal Mikro, du hast geflackert, dann bitte. Ja, du bist nicht zu hören. Schade, schade. Nicht so schlimm. Wir machen Musik. Den letzten Song, Violetta, heißt sie bei uns. Silvia Fischer, fast ohne Geld gelebt in Frankreich. Silvia, ich hoffe, du hast dich heute wohl gefühlt.
Danke, es war sehr schön. Und ich danke dir ganz herzlich und euch allen fürs Zuhören und Mitreden.
Dankeschön an euch allen. Und ich bin auch immer mehr auf dem Weg, kein Geld auszugeben. Ich will auch nicht mehr viel einkaufen. Ich versuche es zu verhindern. Und
bist geflogen. Warte, Moment, da kommt sie wieder. Ganz schlechtes Prärie-Internet. Ja, das lassen wir mal, liebe Waldfee. Du bist gar nicht zu verstehen. Ich stelle dich auch auf stumm, nicht böse sein. Ja, Violetta. Du hast dich wohlgefühlt, hoffe ich. So, und dann noch ein Song, gell?
Ein Song, gell?
Ja, sehr wohlgefühlt.
Danke, die ein Danke haben wollen. Und ihr schaut mal den Sendeplan OkiTube oder auch auf OkiTalk. Ja, und wenn unsere Silvia Fischer nächstes Mal auf dem Sendeplan steht, dann freuen wir uns. Und ich sage Musik ab und anschließend gleich Raphael hier mit seinen Gästen. Und Musik ab für den letzten Song. Und da heißt es nach meiner Liste Mad Parade, This is Life. Und lasst es euch gut gehen. Tschüssi da draußen. Und nachher geht's weiter.
Street tonight, and the people, they were dancing to the music vibe, and the boys, just the girls in the hair, while the shouting men who just sit way over there, and the songs, they get louder, each one better than before, and you're singing the songs, thinking this is the life, and you wake up in the morning, and your hip is twist the size, where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twisted sides. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? Or where you gonna sleep tonight? So you're heading down the road in your taxi for four, and you're waiting outside Jimmy's front door, but nobody's in and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Ryger and his Motley Crue. And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing a song, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head is twisted sideways. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing a song, is alive. And you wake up in the morning and your hip is with the stars. Where you gonna go, where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? This is a life, and you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life, and you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight?